Herzlich willkommen zum Triathlon Chat Nummer 152 und heute natürlich mit der großen Marathon Recap und die letzte Woche vor Marathon nehmen wir natürlich auch noch mit. Die hat letzte Woche gefehlt durch den Besuch von Jonas Schomburg hier nach der WM. Übrigens nochmal an dieser Stelle auch Glückwunsch an Jonas. Was hat der da abgeliefert in bei der T100 in Spanien. Und Tossa del Mar, so war es, glaube ich. Unfassbar, dritter Platz nach dem Ding. Also Chapeau, Jonas. Richtig, richtig stark und geil. Aber
Lustige kleine Side-Note.
Ja?
Ich hab Jonas dann geschrieben und ihm gratuliert und habe geschrieben, Jonas, krass, waren die Beine dann doch so gut oder wie war das? Und dann hat er geschrieben, nee, ich habe einfach nur smart geraced, war aber langweilig.
Aber war gut vom Ergebnis. Stark, richtig geil. Aber wie gesagt, wir gehen rein in die Race Recap und wir haben uns Basti Schreiber natürlich mit dazu geholt, so wie es sein muss für dieses Ding. Richtig gute Episode. Wir gehen noch schnell in die Werbung und dann geht's hier direkt rein.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Der Triathlon-Chat, auf den viele gewartet haben. Also ich habe sehr viele Nachrichten bekommen und da muss ich jetzt erstmal direkt nicht unseren Gast Basti Schreiber, sondern mein Co-Host hier Nils Görke ansprechen. Also ich habe ganz, ganz viele Nachrichten bekommen, dass die Leute gespannt sind auf deine Ausreden. Du hast dem mit deinem Post ja schon ein bisschen vorweggenommen, dass du keine Ausreden brauchst. Warum, dazu kommen wir gleich. Aber ich habe jetzt sofort zum Einstieg, um hier mal so richtig schön den Ton schon zu setzen für den Podcast, so eine kleine Interna, die noch nicht öffentlich war. Und die Basti auch noch nicht weiß. Das heißt, das ist schon mal ganz gut für den Einstieg, glaube ich, bevor wir jetzt zu euren Races einzeln kommen. Und zwar waren wir einen Tag vorher ja eine Runde laufen. Ich war mit der Kamera mit, bin dann noch mit Görki aus Hotelzimmer. Und dann sagt er mir, oh geil, geil, ich hab Bock. Aber Berlin ist jetzt nur eine Durchgangsstation. Hamburg, da wird rasiert. Und jetzt ist die Frage, Nils, nach der Erfahrung in Berlin, was, wirst du Hamburg laufen oder warst du das mit Marathon?
Also die Messlatte der Rasur in Hamburg ist ja jetzt relativ gering. Wobei man beim Marathon tatsächlich, was geringe Messlatten anbelangt, sehr vorsichtig sein sollte. Das ist ja das Faszinierende an dem Ausdauersport. Also ich hatte ja wirklich sehr viel Zeit in Berlin, als ich da so über die Straßen mal gegangen, mal gejoggt bin, drüber nachzudenken, ob ich das nochmal mache. Und da war ganz klar, den Quatsch machst du nicht nochmal. Also das, da war wirklich so, du bist durch damit, du bist in deinem Leben einfach zu oft in die Crunch-Time gegangen und alles, was du jetzt machst, ist ja eigentlich nur noch just for fun. Und da ist irgendwie Spaß und sich quälen, ist für mich zumindest irgendwie so ein Widerspruch an sich. Und da war ganz klar, du bist jetzt Coach, das solltest du jetzt auch mal akzeptieren und du wirst nie wieder eine Startnummer am Körper haben. Im Ziel war es dann ganz genauso und dann geht das ja so, ein, zwei Stunden später geht das dann ja schon wieder los. Also das ist halt aus diesem Niemals und dann geht im Kopf so diese Maschinerie los. Was hast du falsch gemacht? Und irgendwie hat das ja auch tierisch Spaß gemacht, die Vorbereitung. Wenn du aber kein Rennen hast, dann ziehst du die Vorbereitung nicht so durch. Und so zwei, drei Stunden nach dem Zieleinlauf war dann schon wieder so der Gedanke, Hamburg, bist du auch noch nie gelaufen. Eigentlich müsstest du das dann doch nochmal machen. Ich bin jetzt drei Tage später immer noch so ein bisschen unentschlossen. Aber ich würde nicht ausschließen, dass ich den Quatsch nochmal mache.
Das ist so eine Antwort, die schon mal A, sehr, sehr gut ist, die hier viele freuen wird, glaube ich. mich eingeschlossen. Aber das ist auch wieder geil, das ist ganz typisch. Ich habe ja am Ende noch, Janas Bruder ist ja auch gelaufen und der kam dann auch ins Ziel und hat mir dann auch, als ich ihn im Ziel getroffen habe, da war er wahrscheinlich so Viertelstunde, 20 Minuten im Ziel oder sowas, hat mir dann auch gesagt, boah, die letzten Kilometer, da habe ich auch gedacht, so ein Marathon, was laufe ich nie wieder. Aber jetzt? Also ist eine 3,35 gelaufen, meinst du, ja, der nächste muss dann schon unter 3,30 sein. Also 1:1 das gleiche, dieses Phänomen Ausdauersport, egal wie hart es ist auf den letzten Kilometern, sobald es dann zu Ende ist und diese Last von einem fällt, dass man irgendwie ins Ziel kommen muss, obwohl es einfach nur noch wehtut, die macht irgendwas mit allem und da wird das Schmerz gegen Glücksgefühle ausgetauscht, glaube ich einfach. Und dann hat man schon wieder doofe Ideen und hat vergessen, wie weh das eigentlich tut. Also sehr, sehr geil. Aber sagen wir jetzt erstmal Basti als unseren Gast hier. Hallo und ja, Basti. Ich hab's.
Moin Männer, schön, dass ich mal wieder hier sein darf und mit euch ein bisschen zu plaudern. Hab mich sehr gefreut Und ja, ich glaube, um das nochmal zu ergänzen von ihm, ich glaube, der entscheidende Unterschied ist, ob man ins Ziel kommt oder nicht. Weil ich glaube, wenn du nicht ins Ziel kommst, dann ist eher so ein bisschen Frustration. Und wenn du es dann doch irgendwie rettest, dann ist, glaube ich, nach dem Ziel irgendwie die Euphorie doch so groß, dass du denkst, ach, eigentlich kann man es doch nochmal machen.
So schlimm war es ja gar nicht.
Ja, wobei, genau, also ganz, ganz,
eigentlich gar nicht.
Da muss ich ganz kurz einhaken, weil Euphorie und Glücksgefühle, die haben sich bei mir bis heute noch nicht eingestellt. Ich glaube, die kommen auch nicht mehr.
Weißt du, wann die kommen? Ich habe ja eben schon die Off-Record gefragt, ob die Beine noch wehtun. Du hast gesagt, ja, selbst 3 Tage nach dem Lauf, 4 Tage nach dem Lauf, tun die Beine trotzdem noch weh, obwohl es nur so ein Jog war. Bei dir kommen wahrscheinlich die Glücksgefühle, wenn die Beine nicht mehr wehtun. Dass du endlich wieder normal gehen kannst.
Ich werde berichten. Na, normal gehen kann ich schon, aber sportlich betätigen, das geht noch nicht so gut. Das habe ich herausgefunden.
Ah, sehr gut.
Aber du bist ja schon wieder gelaufen. Also bei mir ist es undenkbar, dass ich, also ich kann kaum, also mich überhaupt fortbewegen.
Ja, da kommen wir, glaube ich, auch im Laufe des Podcasts noch zu, weil ist Basti wirklich unfassbar tief gegangen. Und das ist ja tatsächlich das Schöne daran, wenn du halt mit Athleten läufst, du die in der Vorbereitung jahrelang kennst und auch weißt, was sie drauf haben und dann halt auch dabei warst, weil dann merkst du ja auch, wie es dir geht. Du hast sehr, sehr viele Trainingseinheiten zusammen absolviert. Also wir haben ja wirklich extrem viele Key-Sessions in den letzten 7 Wochen zusammen gemacht, was ja letztendlich auch dafür gesorgt hat, dass unterm Strich mir das ganze Projekt doch auch echt viel Spaß gemacht hat, weil einfach diese Freude am Laufen wiedergekommen ist. Das war vorher nicht der Fall. Und das hat jetzt echt richtig Spaß gemacht. Wie gesagt, am Sonntag nicht mehr so viel, aber davor hat es viel Spaß gemacht. Und also was Basti da geleistet hat, das war dann auch, als du geschrieben hast, wollen wir Basti nicht auch einladen, habe ich gedacht, ja, sonst wird das hier so eine Trauerveranstaltung. So haben wir zumindest noch eine Erfolgsgeschichte zu erzählen. Aber alter Schwede, was der Kerl da geleistet hat, also das kann ich einmal so von der Leistung an sich her beurteilen. Und ich habe ihn ja, weil wir am Montag zusammen zurückgefahren sind, auch gesehen, wie er sich bewegt hat oder eher wie er nicht bewegt hat. Und das war schon wirklich, also Hut ab. Basti, kannst du denn heute wieder schmerzfrei gehen oder tut das?
Nein, auf gar keinen Fall. Also ich brauche immer noch, wenn ich mich hinstelle, dann ist es so, dass die Beine so zittrig einknicken wollen. Und ich bin auch gestern, glaube ich, war ich kurz beim Einkaufsladen angehalten. Und beim Aussteigen, ich glaube, die Leute haben irgendwie, wollten mir gerne helfen, weil ich komme halt nicht aus dem Auto raus. Das ist
schon, haben sie schon den Kofferraum aufgemacht, um deinen Rollator rauszuholen?
Ja, genau. Also so ungefähr hat sich das Ganze abgespielt. Nein, ich kann sagen, noch nie in meinem Leben, ich mache das jetzt seit irgendwie 11 Jahren, ging es mir so schlecht nach dem Rennen. Also muskulär, ne? Also ja. Ist wirklich fürchterlich.
Geil. Also das Schöne ist ja auch, wir haben das Ganze ja auch auf Video aufgenommen und ich starte mit dem Video, ich bin schon angefangen zu schneiden, genau damit, also der Start ins Video wird sein, wie du vor dem Reichstag versuchst, nach dem Rennen, wo du auf dem Boden sitzt, wieder aufzustehen. Also genau dieses Bild könnt ihr euch schon mal einprägen fürs Video, das ist der Start. Das ist sehr, 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 sehr schön. Aber ich wollte eigentlich ganz am Ende von dem Podcast dann auf dieses Thema, Nils, aber bevor ich es vergesse, schmeiße ich das jetzt schon mal in den Raum, weil Basti hat bewiesen, die Frage, die du nach dem Halbmarathon-Podcast, als wir da das Race von dir besprochen haben, da hast du dich ja gefragt, ob es Leute gibt, so, du willst mal wissen, wenn Basti oder Flo oder sonst, wenn die laufen, ob die so tief gehen können wie du. Die Frage kann ich jetzt eindeutig beantworten, ja. Die können viel tiefer gehen als du, können sich viel mehr wehtun als du. Also die Frage ist hier ein für alle Mal beantwortet.
Absolut.
Jetzt schon.
Da war aber auch Pia beeindruckt, weil Pia gesagt hat, Basti, jetzt kann ich das hier sagen, so unter uns quasi. als du Kaffee geholt hast beim Frühstücksbuffet am nächsten Tag. Das Gute ist ja, du hast dann ja viel Zeit, weil das halt einfach alles so lange dauert. Ich geh mal kurz einen Kaffee holen und dann sitzt du da wieder stehen.
Ja, und bis zum Tisch hatte ich aber fast alles auch wieder verschüttet, weil ich halt nicht normal gehen konnte.
Die Leute haben auch geguckt, der ganze Frühstückssaal. Also Basti musste diese Medaille, die ja alle sehr gerne auch zu Recht mit Stolz tragen, musste Basti gar nicht tragen, weil ganz klar war, was er am Tag vorher gemacht hat. Auf jeden Fall meinte dann Pia, also Basti hat sich gestern echt gequält. Eigentlich ist es ja so ein kleines Weichei. Also auch wenn wir zusammen Rolle fahren und so, das ist schon so ein kleines Mimöschen. Aber also was er da gestern geleistet hat, Hut ab. Ich wusste nicht, dass der sich so quälen kann. Basti, ich lasse das mal unkommentiert, aber das war tatsächlich so. Aber wollen wir mal chronologisch reinstarten, Michi Boy? Oder wie hast du das,
genau,
hast
ich hab,
dir das gedacht?
Ich hab mir gedacht, weil wir das ja noch gar nicht besprochen haben, ihr zwei ja aber so geil zusammen trainiert habt, auch alles, würde ich nochmal quasi einmal die Rolle rückwärts machen, nicht zum Start vom Marathon, sogar noch eine Woche vorher, weil wir ja in der Woche vor dem Marathon Jonas Schomburg zu Gast hatten und gar nicht über die letzte Vorbereitungswoche gesprochen haben. Und du hast gesagt, du hattest da nicht den geilsten Long Run. Basti hatte einen guten und du hast ja im Podcast davor von deinem geilen Long Run erzählt, wo Basti einen schlechten Long Run hat. Deswegen habe ich gedacht, drehen wir jetzt mal den Spieß um und Basti kann mal berichten, wie euer letzter Long Run war zusammen.
Also ich muss dazu sagen, wir hatten ja diesen Long Run, wo Nils die Top-Beine hatte im Stadtpark. Da sind wir morgens hingefahren, dann bin ich ja schon beim Einparken in so eine Anhängerdeichsel reingeraten mit meiner Stoßstange und war schon ziemlich geladen. Und da war ich ja morgens aufgewacht und hatte zu Görkeman gesagt, ich habe die Beine meines Lebens heute, kann mir gar nichts passieren. Und dann bin ich ja wie so eine Primel eingegangen und dann nachher in, weiß ich nicht, 440er Pace, das sollte dann Race Pace sein, durch den Stadtpark gejoggt und Nils hat mich von hinten fast eingeholt. Und dann waren wir ja, und das war, glaube ich, eigentlich natürlich von der Vorbereitung nicht perfekt, in Österreich und sind den Ötztaler gefahren und direkt danach die Tour de France. Also irgendwie 5 Tage mit, ich weiß nicht, 600 Kilometern und 16.000 Höhenmetern und halt gar nicht gelaufen. Und Fritz Ferner war auch mit da und der meinte dann schon, Basti, Berlin, wollen wir nicht mal noch einen Koppellauf machen oder so? Und ich habe gesagt, auf gar keinen Fall, das geht nicht. Und dann sind wir Sonntag zurückgekommen aus Italien und Montag stand dann der letzte Long Run an. Und da habe ich auch wieder was gelernt, weil es war dann natürlich wieder auch der erste Arbeitstag und wir haben uns dann um 18 Uhr verabredet und Nils schrieb schon, oh, wir kommen in die Dunkelheit und wir müssen uns auf jeden Fall Getränke bereitstellen, weil da war es auch irgendwie relativ warm nochmal dann an dem Tag. Also jetzt nicht so warm wie in Berlin, aber schon auch warm. Und dann haben wir das Auto bei uns da an der Alster am Cliff abgestellt, mit Getränken und allem versorgt, sind losgelaufen. Und dann war das Programm 3x8 Kilometer Race Pace und insgesamt 32 Kilometer nach einem normalen Arbeitstag. Und das kenne ich ehrlicherweise so auch nicht, weil normalerweise sind die Long Runs ja Sonntag, dann hast du gut gefrühstückt, bist gut ausgeruht und dann läuft man halt los. Und nach so einem Arbeitstag, man hat um 12:30 Mittag gegessen, und dann stellst du erstmal fest, oh, ich bin ein bisschen out of carbs, vielleicht esse ich schnell nochmal hier eine Tüte Haribo, bevor ich loslaufe. Da hatte ich auch schon so ein bisschen Respekt vor diesem Lauf, weil 3x8 Kilometer habe ich mir schon gedacht, das wird nicht geil. Das ist irgendwie, auch wenn es nur Marathon Race Pace ist, komischerweise kann man das im Training immer schlechter laufen als im Rennen. Und dann sind wir losmarschiert und dann meinte Nils, oh ja, die anderen, die haben auch ein bisschen gestruggelt bei der Einheit und der eine dies, der andere das und mal gucken, wie das so geht. Und dann sind wir den ersten losgelaufen, das ging dann eigentlich noch ganz gut.
Seid ihr auf 4:0 gelaufen dann?
Nee, ein Tick langsamer, 4:05 glaube ich. Wir hatten gesagt, lass mit 4:10 reinfühlen, sind dann aber in 4:05 losgelaufen. Das fühlte sich eigentlich dann auch wirklich gut an, muss man sagen. Dann sind wir zum Auto gekommen und Nils hatte mir meine Berlin-Kleidung mitgebracht, die ich da laufen kann. Und ich hatte so eine Hose an, hatte schon nach einer Runde mir einen Wolf gelaufen, dass meine Oberschenkel, da war schon alles auf und zu Ende. Und habe ich gesagt, sag mal, ist da eigentlich auch eine Hose drin? Ja, die Hose ist da auch drin, alles klar. Erstmal die andere Hose angezogen, dann ging das auch ein bisschen besser. Und dann kam Pia mit dem Fahrrad irgendwie noch vorbeigerollt, dann sind wir weitergelaufen, die zweiten 8 losgelaufen und dann war so nach Kilometer 4, glaube ich, jetzt dann schon so, ja, irgendwie mein Oberschenkel hinten, da spüre ich ein bisschen was. Ich muss ein bisschen aufpassen. Und dann bin ich halt weitergelaufen. Und dann ging es aber, dann tauchte er doch wieder an meiner Schulter auf. Und dann ist so dieses, ja, eigentlich weiß ich, mir geht's auch, also wir könnten auch 3 Sekunden langsam laufen, aber wenn du dann so Schulter an Schulter vor dich hinläufst, dann willst du ja auch nicht zurückstecken. Dann, also eigentlich wird das Tempo dann ja eher immer schneller als langsamer. Hat dann auch geklappt. Und das fühlte sich dann bei mir noch okay an und dann kam der dritte Achter. Ja, da war dann nach Kilometer 3 war Nils plötzlich verschwunden. Dann habe ich gedacht, okay.
Nein, von Beginn an. Ich habe dich beim dritten Intervall habe ich dich von Beginn an laufen lassen.
Ja, bei Kilometer 3 habe ich gemerkt, dass Nils weg ist.
Geil, Basti war so im Fokus, ist 3 Kilometer alleine gelaufen, hat nicht gemerkt, dass Nils fehlt.
Ja, herrlich. Also jedenfalls war er weg und dann ist bei mir aber auch so die Motivation ein bisschen, also es wurde immer langsamer. Ich bin gestartet mit 4:00, dann war es 4:10 und angekommen bin ich mit 4:35 am Ende, weil auch meine Beine von den ganzen Radgeschichten noch nicht so besonders gut waren. Und 1 Kilometer vor unserem Treffpunkt, wo das Auto war, kam er mir dann aber entgegen. Und war schon vorher immer so ein bisschen im Stress. Oh, die ganzen Leute hier und dieses Slalomlaufen, das macht mich ganz verrückt. Das ist viel zu voll hier. Und den zweiten Teil an der Alster, den hasst Görkeman, da lang zu laufen, weil da immer so viele Spaziergänger und alles sind. Und er ist dann umgedreht und ist in die andere Richtung zurückgelaufen. Also ich hätte auch stundenlang warten können. Er wäre einfach nicht gekommen. Wahrscheinlich hätte ich dann heute noch da gestanden.
Geil.
Aber ich habe gedacht, ich warte auch nicht. Ich ziehe mein Ding durch. Ja, und schlussendlich, der Stolz überwiegt dann, habe ich gedacht, okay, wir sind dann, glaube ich, nochmal 32 sogar gelaufen.
Du,
war mein 5. Long Run. Und ja, dann denkt man sich ja auch, das Ding ist jetzt im Sack und ich bin 5 mal 30 Kilometer gelaufen, das muss reichen, Haken dran und jetzt kann es auch losgehen. Und da war ich echt happy, dass wir das überstanden haben. Aber der Unterschied, ob du so ein Ding am Sonntag ausgeruht, in Ruhe frühstücken und irgendwie um 9, 10 Uhr losläufst oder du machst das halt nach einem normalen 8-Stunden-Arbeitstag, wo du auch 5 Stunden vorher zuletzt richtig gegessen hast, das ist schon ein Riesenunterschied. Also das hat mich nochmal beeindruckt, dass man da doch von der Leistungsfähigkeit ganz anders aufgestellt ist als so am Wochenende.
Das ist nochmal ein richtig guter Punkt. Also
genau, da muss ich auch nochmal einhaken, das aus meiner Sicht quasi schildern, weil ich ja das Wochenende davor den Halbmarathon gelaufen bin, wo Basti mit Sicherheit, wenn er nicht den Ötztaler und Tour de France gefahren wäre, wahrscheinlich auch mitgelaufen wäre. Im Nachhinein würde ich sagen, das war ein Fehler, weil ich da tatsächlich einen absoluten Sahnetag hatte, mich aber nicht davon erholt habe. Und da weiß ich jetzt nicht, liegt das daran, dass ich halt einfach die Monate davor sehr wenig gelaufen bin und die Vorbereitung dann doch nur fünf, sechs Wochen vorher quasi gestartet ist. Oder war das generell halt so hart? Ich habe auch mit Fritz drüber geredet, der jetzt ja schon 2-3 Mal eine wirklich gute Marathonvorbereitung gemacht hat, gerade auch danach. Und er hat auch gesagt, also ich finde ja immer 5 Wochen vorher einen Halbmarathon Vollgas zu laufen, ist ein sehr, sehr gutes Mittel.
Da habe ich einmal ganz kurz rein, weil da auch 3-4 Fragen zu kamen, wo Leute nach dem Podcast gesagt haben, ey, im Plan steht ja der Halbmarathon 5 Wochen vorher als Testlauf und du läufst jetzt 3 Wochen. War das so für dich nochmal einfach ein Versuch oder war es einfach nicht anders? Oder weil halt da der Lauf einfach war, hast du gedacht, ich mach's da?
Genau, da war der Lauf. Und das ist auch im Nachhinein einfach auch nicht gut gewesen. Also ich wollte halt unbedingt vorher, weil ich ja wirklich ich habe halt einfach keine Wettkämpfe mehr gemacht. Der letzte Wettkampf war Frankfurt und da weiß jeder, wie der vorbereitet war. Das war eher ein bisschen so ein Abenteuer. Jetzt habe ich mich ja dann doch schon 11 Wochen richtig vorbereitet. Und wollte auf jeden Fall einmal vorher dieses Gefühl haben, wie es halt ist, 21 Kilometer am Stück zu drücken. Und da war es tatsächlich die einzige Möglichkeit. Das war auch ein bisschen blöd, weil Berlin ja eine Woche früher stattgefunden hat als sonst. Sonst war es ja tatsächlich immer das letzte Septemberwochenende. Und dann wären 4 Wochen zwischen dem Halbmarathon gewesen und dem Berlin-Marathon. Jetzt waren es nur 3. Und das habe ich persönlich, mir war es wichtiger, so einen Lauf zu machen, als den wegzulassen. Was im Nachhinein verkehrt war, weil ich hatte da wirklich einen sehr, sehr guten Tag und konnte halt diesen 4er-Schnitt, das habe ich ja auch schon erzählt, müssen wir nicht nochmal drauf eingehen, aber da habe ich jetzt natürlich auch die letzten Tage drüber nachgedacht. Da hatte ich wirklich diese Leichtigkeit, als ich dann an der Elbe lang bin und gestern bin ich da auch mit dem Gravelrad lang gefahren. Es ist auch durchaus so ein bisschen rauf und runter und da musste ich ja wirklich, habe ich ja gebremst und bin 3,53er-Schnitt gelaufen und so ein Gefühl hatte ich mir eigentlich auch für Berlin erhofft. Und das war, glaube ich, einfach zu hart. Ich habe das dann schon gemerkt, die Woche danach, auch ganz faszinierend, da war Basti dann nicht da. Wir haben immer so unseren Donnerstags-Track-Thursday gemacht, mit Kai auch zusammen, der ja auch gelaufen ist, der auch ein bisschen hops gegangen ist am Wochenende. Und ich habe dann am Freitag die Intervalle, die ich normalerweise am Donnerstag immer gemacht habe, die habe ich schon alleine gemacht. Das war schon echt deutlich langweiliger und da habe ich schon realisiert, wie krass das halt ist, wenn du halt einfach einen Trainingsbuddy hast oder wenn du halt eine Gruppe hast und wie das die Vorbereitung vereinfacht. Das war wirklich krass zu sehen und macht für mich auch einfach einen ganz Großteil dieses Ausdauersports aus, wenn man Sachen halt zusammen macht, weil das halt einfach Freude macht. Du hast echt Bock, dich vorher schon zu sehen, dann quälst du dich irgendwie auf den Einheiten. Als Trainer ist es dann natürlich immer nochmal was Besonderes, weil du in die Athleten mehr oder weniger reingucken kannst und auch sagen kannst, push mal ein bisschen mehr, wie das dann bei unserer letzten 2000er Einheit war, wo Kai wirklich sehr, sehr gut drauf war und wo ich gesagt habe, hey, du musst ein bisschen härter laufen. Bei Basti habe ich gemerkt, dass der an dem Tag auch ziemlich struggled, habe gesagt, pass auf, wir machen das Ganze ein bisschen ruhiger, sonst gibst du dir vielleicht zu sehr einen mit. Und Basti war halt in der Woche nicht da und da habe ich schon gemerkt, boah, das ist alles irgendwie nicht mehr, diese Leichtigkeit ist nicht mehr da, was aber auch am Halbmarathon lag. Und dann habe ich halt auch den Long Run bewusst auf Montag gelegt, weil ich halt gerne AD mit Basti zusammenlaufen wollte und auch noch müde war von dem Halbmarathon. Und das habe ich halt auch gemerkt, dieses Montagabend. Montag ist ja auch immer der Tag, wo ich die Pläne schreibe. Dann hatte ich mit Kasper noch relativ viel hin und her, musste den zum Tennis fahren und war halt einfach mit dem Kopf nicht richtig dabei. Basti hat das eigentlich ganz gut beschrieben. Teilweise ist es ja wirklich so, wenn du dann nach Feierabend eine Einheit hast, dann setzt du dich so hin und bist eigentlich schon erschöpft. Mhm. Also setzt dich so hin, ziehst deine Sachen an und denkst, okay. Und dann entweder ein Intervallprogramm, das haben wir ja auch ganz häufig gesagt, da muss man für fit sein, oder halt die Key-Session mit 3x8 Kilometer, das ist halt einfach nicht gut. Und wenn man das auch vergleicht mit dem Lauf im Stadtpark, da sitzt du dann morgens da, frühstückst und hast so ein bisschen diese Vorwettkampfatmosphäre. Da bist du dann so ein bisschen aufgeregt, bist vielleicht auch noch ein bisschen müde und denkst, ah, mal gucken, wie der andere drauf ist. Dann kommt von Basti eine WhatsApp, alter Schwede, ich habe heute die Beine meines Lebens. Und denkst schon so, oh scheiße, das wird heute eine harte Session. Wohingegen, wenn halt dein Trainingsbuddy dich abholt und beide gucken sich schon so ein bisschen leer an und denken, oh, das war ein ganz schön anstrengender Tag. Das sind keine guten Voraussetzungen. So, und das war dann natürlich auch vom Kopf her nicht ganz so einfach. Ich habe dann ja vor dem dritten 8-Kilometer-Intervall beschlossen, Basti laufen zu lassen und habe gedacht, okay, du läufst jetzt das letzte Intervall einfach nur nach Puls. Läufst einfach nur 155er Puls und es war echt warm. Das war einer der letzten warmen Tage. Und Basti ist dann losgelaufen, Pia ist mit ihm mitgefahren und ich bin dann so 420er Pace gerannt und dann kam so ein richtiger klassischer Hobbyläufer, der, glaube ich, auch, ohne das jetzt irgendwie böse zu sagen, aber eher läuft, um ein bisschen abzunehmen. Und er ist dann an mir vorbeigelaufen und ist dann so 4,15, 4,10 gerannt. Das war so nach 3 Kilometern im Intervall. Und da habe ich gedacht, komm Görg, jetzt da beiß dich doch nochmal fest, dann ziehst du jetzt die 8 zumindest nochmal so im 4,10er-Schnitt durch. Und dann hat er sich umgedreht und dann hat das kleine Scheißerchen forciert. Und hat dann einfach nochmal angezogen. Dann dachte ich so, oh Mann, ey, jetzt komm, jetzt lass uns doch hier nicht so ein doofes Alster-Duell machen. Das ist ja so der Klassiker, dass du an der Alster nie gerne überholt wirst. Und ich war schon kurz davor zu sagen, alter Diggi, ich laufe hier das vierte Mal rum. Du musst mir jetzt hier nicht zeigen, dass du der geilere Läufer bist. Aber das war mir natürlich auch egal. Und dann ist er mir weggelaufen. Und dann habe ich witzigerweise gedacht, oh, wenn das in Berlin mit Basti auch so läuft, das ist geil, das wird nicht gut, das wird hart vom Ego her sein. Und dann ist es ja wirklich so, dass halt einfach die Ostseite, Basti, ne? Da, wo das Atlantik-Hotel ist und alles. Und da ist halt wirklich immer so ein super Verkehrsgewühl und gerade zu Feierabend Radfahrer, Fußgänger, Autos und alles voll. Und ich laufe eh nicht gerne um die Alster. Wenn man nicht in Hamburg wohnt, ist es, glaube ich, die Monsterlaufstrecke. Wenn du hier in Hamburg wohnst, dann ist es halt echt so any given Tuesday. Es ist halt einfach nervig. Da gibt es schönere Strecken hier in Hamburg. Und dann bin ich halt auch umgedreht und so kam das, dass ich Basti dann auch entgegengekommen bin am Ende. Aber to make a long story short und auch deine Frage, also 3 Wochen vorher ist ein Halbmarathon einfach viel zu dicht, weil du halt müde bist bei den letzten Key-Sessions. Das habe ich jetzt auch wieder gemerkt. Und auch dieses, wenn du 5 Wochen vorher einen Halbmarathon läufst, Halbmarathonzeit verdoppeln plus 10 Minuten, das ist wirklich eine Regel, die sehr, sehr gut funktioniert. Du hast trotzdem auch noch so ein bisschen Puffer, dass du deine Longruns noch entsprechend absolvieren willst. Aber 3 Wochen vorher ist halt einfach zu dicht und war auch im Nachhinein für mich definitiv ein Fehler. Also ich war beim Marathon lange nicht so fit, wie es beim Halbmarathon war.
Ja, super interessant. Also Nummer, guck mal, zwei geile Learnings, die man eigentlich weiß natürlich, ne, dass man ein bisschen die Zeit braucht zum Erholen nach so einem Halbmarathon. Vor allem, wenn man dann noch die Key-Sessions, also die 30er mit Programm eben durchziehen will. Und auch, was ich nochmal super krass finde, was man wirklich nochmal rausstellen muss jetzt, dieses, wenn ihr nach der Arbeit irgendwie harte Programme oder sonst was durchziehen wollt, wenn ihr euch nicht 100% fühlt, dann reduziert halt ein bisschen die Intensität, weil, ja, es ist so logisch, aber man vergisst es immer, weil man ja motiviert ist und irgendwie seine Pace auch durchziehen will und am Sonntag geht das ja auch immer. Warum sollte das am Montag oder am Donnerstag oder wann auch immer nicht auch gehen? Finde ich ein super interessantes, was heißt interessantes Learning? Man weiß es eigentlich, aber es ist gut, das nochmal wieder irgendwie immer in regelmäßigen Abständen entweder zu hören oder selber zu erfahren, dass man einfach dranbleibt. Aber lass uns mal zum Rennen und springen.
Ganz kurz, weil da will ich auch noch reinhalten, weil das auch wichtig ist tatsächlich, weil ich mich dann auch an eine Session erinnert hat, die Fritz gemacht hat, weil das war eine ähnliche Key-Session. Da sind die, glaube ich, nicht 3x8 Kilometer gelaufen, aber als Tabea und Fritz sich zusammen auf Hamburg vorbereitet, aber an unterschiedlichen Locations, wollten aber in Hamburg die 2:30 knacken. Tabea ist dann, glaube ich, 2:32 gelaufen oder 31 sogar, hat den Hamburger Rekord denkbar knapp verpasst. Fritz ist, glaube ich, eine 2:33 oder 34 gelaufen, der ist ein bisschen hops gegangen. Und da hatten sie 2-3 Wochen vorher auch eine Key-Session, die bei Tabea gut lief, bei Fritz nicht gut lief. Und Fritz hat die Einheit abgebrochen. Und das ist natürlich, wenn du einen Long Run machst, wo dann Inhalte sind, ist es ja immer noch ein Long Run. Und dann ist das Wichtigste letztendlich, dass du eine lange Zeit läufst, weil du halt die diese Kilometer muskuläre Resilienz brauchst. Also du musst halt muskulär einfach vorbereitet sein. Und da habe ich auch zu Fritz gesagt, Fritz, das war ein Fehler, das habe ich ihm nicht da gesagt, sondern nach dem Marathon, dass du die Einheit abgebrochen hast. Also wenn ihr das habt, dass ihr irgendwie eine Key-Sessions habt, wie sie auch bei uns im Club sind, und ihr habt Tempointervalle drin und ihr merkt, ihr könnt das Tempo an dem Tag nicht laufen, dann brecht nicht die Einheit ab, sondern lauft die Einheit dann entsprechend locker zu Ende. Weil das Entscheidende ist immer, die langen Läufe bis zum Ende zu absolvieren. Klar, wenn irgendwie ein Muskelzucken oder irgendwie eine Zerrung sich andeutet oder so, dann natürlich nicht. Aber wenn es einfach nur darum geht, dass ihr die Pace nicht realisieren könnt, einfach anpassen, vielleicht auf den Puls achten und nicht so auf die Geschwindigkeit. Das solltet ihr immer tun, das sollte optimalerweise im Einklang sein. Aber auf jeden Fall die Länge der Einheit absolvieren, weil das ist halt tatsächlich für die Marathon-Prep das Wichtigste, dass die Longruns absolviert werden. Und wir haben es dann ein bisschen gekürzt. Ich glaube, die war sogar angelegt auf 34, Basti. Ich weiß es nicht genau. Basti hatte dann 32, ich hatte irgendwie 30,5. Das ist dann okay, das sind dann so 2 Kilometer, die den Kohl nicht fett machen. Im Nachhinein weiß man nicht, wenn wir gleich aufs Rennen einkommen, ob vielleicht, wenn Basti jetzt an dem Tag 34 gelaufen wäre, dass dann noch 1-2 Kilometer länger gut gegangen wäre, die Pace, die er aufrechterhalten hat. Aber wichtig ist tatsächlich, die Einheiten von der Länge her durchzuziehen, die Intensität gegebenenfalls anpassen, aber nicht die Einheit komplett abbrechen, weil es halt mal nicht gut läuft, sondern die Länge, wie gesagt, durchziehen.
Ja, und vielleicht auch, also wenn man im Büro jetzt ist, dann denkt man ja, also ich habe jetzt einen Bürojob, ne? Es gibt natürlich auch Leute, die körperlich arbeiten, dann ist es wahrscheinlich noch eine andere Ermüdung. Aber dann guckst du auf deine Uhr, siehst, oh, ich habe jetzt heute hier schon wahnsinnige 2000 Schritte gemacht. Ich bin ja noch topfit, mein Energielevel ist ja noch wahnsinnig hoch, aber eben auch die geistige Arbeit, sag ich mal, oder Büroarbeit zieht dir ja Energie. Und das größte Ding war bei mir halt, ich habe Mittag gegessen, dachte, oh, ich habe mittags ja Nudeln gegessen, alles klar, ich bin ja super geladen, aber das ist dann halt schon 5-6 Stunden her. Das ist natürlich viel zu weit weg. Also man muss sich, wenn man so eine harte Einheit, egal ob es jetzt Intervalle oder ein Long Run ist, glaube ich, im Büro dann auch überlegen, vielleicht nochmal einen kleinen Nachmittagssnack einzubauen, um das vorzubereiten. Das habe ich halt auch nicht gemacht. Und das sind halt so Dinge, am Wochenende hast du das auf dem Schirm und in der Woche bleibt sowas halt dann oft liegen, weil man einfach mit anderen Sachen beschäftigt ist.
Ja, absolut. Also das glaube ich, das Standardding, dass so dieses auf der Arbeit, ist man beschäftigt, Mittagessen, dann kommt man nach Hause, schnell umziehen und irgendwie noch die Session durchziehen, vor allem wenn da noch Family oder sonst was ist oder abends noch was auf dem Programm steht. Also ja, sehr, sehr wichtiger Tipp. Aber Leute, lasst uns reinspringen in den Berlin-Marathon. Und am Rennmorgen, ihr habt euch sowas von gut vorbereitet, 11 Wochen durchgezogen und dann hat Coach Görkeman noch einen Ass aus dem Ärmel gezaubert und hat Fritz Ferner als Pacer eingekauft. Also da war so wirklich so alle Register gezogen, die man nur ziehen kann. Und dann war das Schönste für mich, ja, Fritz muss mal gucken, wie lange der dann dabei ist. Weil der hat einfach nach seinem Zut, wo er die 100 Kilometer in bester Manier durchgezogen hat, 10. ist er, glaube ich, sogar geworden, ne? Oder 9. Top 10 gemacht beim Zut 100. Unfassbar starke Leistung von Fritz. Und dann sagte Nils, so viel ist er nicht vorher gelaufen. Und jetzt vorher einmal einen Halbmarathon-Test. Mal gucken, wie lange er uns pacen kann. Und dann dachte ich schon so, alles versucht und hoffentlich kann Fritz irgendwie die Jungs bis ans Ende pacen. Eure Idee war dann, oder der Traum war, wie die Hanna-Twins zu dritt Händchen halten, ins Ziel zu laufen. Das ist natürlich, alle, die es ein bisschen verfolgt haben, anders gekommen am Ende des Tages. Aber lass uns mal so mit diesem Moment reingehen. Ihr trefft euch morgens, alle stehen im Startbereich, die Beutel noch oben, Fritz Ferner kommt, zieht sein Tütü an, um euch zu pacen, damit ihr ihn gut erkennt. Ja, wird noch eine Sache los?
Ja, eine Sache muss ich vorher noch loswerden, weil spielt eine entscheidende Rolle später. Oh. Ich habe mich ja von Görke wieder influenzen lassen. Oh, du, ich habe mir jetzt diese Puma-Schuhe gekauft. Die sind, also die läuft jetzt jeder, die sind astrein, also das ist nochmal eine ganz andere Liga als die Nikes und die Adidas. Aber die haben hinten auch gar keine Hacke. Also ich stand hier, ich habe mich totgelacht. Stehen kannst du damit nicht, du musst damit eigentlich laufen. Alles klar, gesagt, getan. Ich habe auch versehentlich 2 Paar bestellt, also wenn du noch ein paar brauchst. Ja, okay, nehme ich. Und dann bin ich die ja auch in einer Mitteldistanz gelaufen. Das ging eigentlich gut, da hatte ich jetzt eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Aber die haben halt hinten wirklich, das letzte Drittel ist einfach keine Hacke mehr da. Mhm. Und ich muss gestehen, ich bin jetzt nicht der große Vorfußläufer, also eher so Mittelheckläufer. und habe aber eigentlich eine ganz gute Laufökonomie, aber dazu dann später mehr, nur wie ich zu diesem Schuh überhaupt gekommen bin. Ich habe mich da also influenzen lassen und war mir auch sicher, das ist die richtige Wahl für den Marathontag, weil ich fühle mich ja stark und ich habe eine gute Laufökonomie, also ist das, habe auch bei ChatGPT diverse Studien angestellt für mich. Und da war also auch, wenn du deine Laufökonomie aufrecht erhalten kannst, dann wird das der richtige Schuh sein, also nimm den mal. Also das vielleicht nochmal vorweggenommen.
Okay, das müssen wir im Hinterkopf behalten.
Ja.
Sehr gut. Das behalten wir.
Ich muss ihn dir aber jetzt nicht aufquatschen. Also sowas.
Nee,
sowas
das
jetzt
muss man
auch nicht
bei
passen.
Mir meistens nicht.
Wir wurden schon ein bisschen stutzig, weil es war dann ja auch tatsächlich so, dass in Frankfurt, das war ja der Zeitpunkt, ich muss mich auch nochmal bedanken an dieser Stelle, weil ich den ja tatsächlich geschenkt bekommen habe von Puma. Also, und das war auch der Grund, weswegen ich noch ein paar hatte, weil ich habe die mir bestellt, habe ein paar geschenkt bekommen. Und hab dann zu Basti gesagt, Basti, ich habe hier noch ein nagelneues Paar, du kannst die mal ausprobieren. Ansonsten schicke ich die wieder zurück, das ist überhaupt kein Problem. Und dann sind ja aber tatsächlich in Frankfurt, das war ja mehr oder weniger zeitgleich, sind ja sowohl Christian Hugenhaug als auch Magnus Ditlev den Schuh gelaufen.
Stornes, Ditlev, Beckegaard,
genau,
super viele.
Genau, alle sind diesen Schuh gelaufen. So. Und wenn man sich jetzt halt die Laufzeit von Hugenhaug angeschaut hat, hätte man, oder auch Stornes, hat man ja auch sagen können, okay, der Schuh funktioniert. Und das ist ja klar, ich meine, das ist ja auch mein Job als Coach, dass man schon sehr schnell laufen muss und dass man auch eine Ökonomie haben muss und auch, ob man den Schuh im Ironman laufen kann, sei dann dahingestellt. Aber die Verunsicherung wurde dann natürlich so ein klein bisschen größer, als dann in Nizza keiner mehr diesen Schuh gelaufen ist. Da war das dann so, dass du auf einmal gedacht hast, übrigens ganz spannend, kleine Randbemerkung, weil ich mir das danach nochmal angeguckt habe, auch wie die Schuhentwicklung sich vollzieht und wie schnell das Ganze ist. In den Top 15 beim Ironman Nizza ist kein einziger den Nike gelaufen. Und das ist natürlich total faszinierend, wenn du dir überlegst, dass das halt einfach der Schuh schlechthin war, den in den letzten Jahren eigentlich alle gelaufen sind. Gerade mit dem Two-Hour-Project von Kipchoge ist da ja einfach sehr, sehr viel passiert und die anderen Marken sind drauf aufgesprungen. Und ich weiß gar nicht, wenn man sich jetzt mal angucken würde, in den letzten Jahren, das Spannende sind ja auch tatsächlich immer die Athleten, die nicht gesponsert sind, also die halt entweder bewusst auf ein Schuhsponsoring verzichten, weil sie halt die besten Schuhe laufen wollen. Ich denke, das ist beispielsweise bei Ditlev der Fall. Oder halt einfach dann zu schauen, dass dieser Schuh wirklich in Nizza gar nicht mehr gelaufen wurde. Das fand ich schon relativ krass. Und da fing das dann halt bei Basti so ein bisschen an, dass das Ganze gebröckelt ist und dass er dann halt diverse Studien bei ChatGPT eingepflegt hat. Und da muss man auch sagen, Basti, da kam ja dann auch raus, dass der Schuh schon auch für dich funktioniert. Und wir sind ja auch davon ausgegangen, dass wir diesen Viererschnitt durchziehen. Ja. Also würde ich sagen, haben wir da zumindest alles richtig gemacht. Aber du hast es gesagt, Nicky Boy, kommen wir zurück zu dieser Situation. Fritz kommt mit seinem Tütü. Gut gelaunt wie immer. Kai, der wollte ja auch den Viererschnitt laufen, war auch tatsächlich, würde ich sagen, was die Vorbereitung anbelangt, am besten vorbereitet. Reiner Läufer hat eine Marathon-Bestzeit von 2,50, weiß ich gar nicht, 34, glaube ich, Basti, ist er in Barcelona gelaufen, hat aber eine unheimliche Aversion gegen Hitze. Und das haben wir vorher schon gemerkt in den Einheiten davor, wenn das warm war, war das dann so, dass wir dann gesagt haben, boah, ist schon warm und Kai im Alter, ist das heiß, das ist ja, das gibt's doch gar nicht, das ist ja so heiß. Und dann hat ja der Berlin-Marathon am Dienstag war das, glaube ich, eine E-Mail rausgeschickt und hab geschrieben, Leute, verabschiedet euch von seinen Bestzeiten, es soll sehr, sehr warm werden. Und dann kam, Basti und ich haben die Mail, glaube ich, noch gar nicht gelesen, dann kam von Kai sofort so eine WhatsApp. Und ich glaube, ab dem Zeitpunkt hat er nicht mehr geschlafen, weil der einfach ganz genau wusste, das wird heiß am Sonntag. Das
Wetter
wird
macht uns einen Strich durch die Rechnung.
Das Wetter macht uns einen Strich durch die Rechnung. Und Kai war also völlig aufgelöst und das war ja auch, muss man auch wirklich sagen, es war echt absurd. Also wir hatten hier ja jetzt einfach schon tatsächlich Herbsttage. Gerade die Woche davor, ich glaube, das war auch die Woche, nee, da warst du auch schon wieder da, Basti. Also da hatten wir hier, ich weiß noch, der letzte Long Run, den wir gemacht haben, den Halbmarathon, die Woche davor, da bist du ja sogar im Longsleeve gelaufen.
Ja.
Wo ich dann gesagt habe, Basti, das ist jetzt auch ein bisschen übertrieben. Aber also es war halt wirklich so einfach herbstliches Wetter. Und ich glaube, am Freitag hatten wir in Hamburg noch 8, 9 Grad morgens oder 6 Grad. Und tagsüber wurde es dann so 13, 14 Grad. Und als wir dann Samstag nach Berlin gefahren sind, hast du schon in Berlin beim Aussteigen gemerkt, boah, das ist hier schon irgendwie eine andere Wärme auch als bei uns, weil bei uns hast du halt einfach immer die Seeluft. Du wirst es wahrscheinlich kennen in Bonn, aber Berlin ist ja einfach dafür bekannt, dass es so kontinentales Klima hat. Und dann war es ja aber am Sonntag dann nochmal wärmer. Also wir haben ja auch überlegt, wie machen wir das? Ich hatte einen Longsleeve dabei, Basti hatte nur einen Pullover, den er aber nicht wegschmeißen wollte. Und dann haben wir überlegt, was machen wir jetzt, wenn wir uns treffen und die Sachen in die Kleiderbeutel und dann zum Startblock gehen. Aber es war ja schon so warm. Das war ja schon ich meine, wir haben uns um 7:45 morgens am Hotel getroffen, haben uns um 7:45 da am Reichstag getroffen und du standest dann nachher im Singlet und es war, also ich glaube, wir hatten morgens schon 25, 26 Grad. Also es war total absurd. Und dann sind wir ja alle losgezogen, war dann so eine kleine Karawane. Kai war dabei, Fritz war dabei, du warst auch dabei. Dann haben wir Fips ja noch getroffen, das war total absurd.
Beim Warmlaufen? Dann war ja,
beim Warmlaufen, genau. Und dann war ja schon das Ding, was mich dann schon wirklich gestresst hat, wie voll es vor dem Startblock war.
Und da also muss man auch. Ich bin jetzt, ja, sorry.
Ja, nee, sag
ruhig. Ich bin das vierte Mal Berlin gelaufen und war immer irgendwie in Startblock A oder B. Und wir waren jetzt ja in Startblock A, also der erste Block für die Nicht-Profis. Und normalerweise, ich bin zuletzt 23 gelaufen, habe ich da drin gestanden. Da hatte ich ja sogar noch meinen Zeitchip vergessen. Das heißt, ich bin dann nochmal aus dem Startblock raus, musste einmal fast bis zum Brandenburger Tor laufen, mir einen Ersatzchip holen und wieder zurück. Mhm. Und das war so eine Viertelstunde vor Start. Und diesmal standen wir eine Viertelstunde vor Start wie beim Festival. Also ich habe nur noch haarige Schultern in meinem Gesicht gehabt irgendwie, weil ich ja auch nicht der Größte bin. Irgendwie nach Luft gerungen und ich wusste schon von Nils, so Menschenmassen hat er nicht so gerne. Und dann war schon mal, können wir nicht woanders lang? Nee, wir müssen hier durch. Und dann haben wir ja wirklich in diesem Startblock gestanden und das habe ich noch nicht erlebt. Also eng an eng. Du hast, glaube ich, deine Uhr hochgenommen, Nils, um GPS zu kriegen und konntest sie gar nicht mehr runternehmen. Und also das habe ich noch nicht erlebt.
Und von
erlebt,
der Seite, es waren noch nicht alle drin, ne?
Nee, bei Startblock genau, A. Es sind nicht alle reingekommen.
Also der Startschuss ging ja dann irgendwann los und dann sind in der Zeit, wo die ersten losgelaufen sind, immer noch Leute über den Zaun an der Seite geklettert. Also das war wirklich, weiß nicht, ob die da von der Orga dann irgendwie einen Fehler gemacht haben, dass sie zu wenig Platz für den vordersten Startblock eingeräumt haben oder sowas. Also normal hast du ja immer hinten, ich bin jetzt Berlin-Marathon noch nie gelaufen, aber da war ich auch verwundert, den Halbmarathon gelaufen schon. Und da war in jedem Startblock ist hinten immer noch ein bisschen Luft gewesen, sodass du immer, wenn du halt zu spät kamst, bist du halt, musst du nach hinten in deinen Block, aber da konntest du immer bequem einfach noch rein und rauslaufen und fertig. Und das war entspannt. Und da war es ja wirklich so, teilweise schon Panik, alle mussten irgendwie über diesen Zaun klettern, um überhaupt noch einen Platz in diesem Startblock zu bekommen. Und da war ja wirklich so dicht an dicht gedrückt. Also das war schon krass, wie eng und wie voll das einfach war.
Ja, also das habe ich wirklich so noch nicht gehabt.
Und das muss man auch ganz klar sagen. Also das war auch wirklich einfach von der Orga richtig, richtig schlecht gemacht, weil wir sind ja tatsächlich schon den ganz legalen Weg und wir haben einfach der Ausschilderung gefolgt Richtung Block A. Und dann kommen wir da an und wir waren ja wirklich, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir waren 25 Minuten vorm Start, waren wir ja an der Stelle, wo man letztendlich zu dem Block reingegangen wäre. Und dann war ja vor uns ein Zaun, es waren einfach die Menschenmassen und wir sind halt einfach nicht reingekommen. So, da war halt einfach ein Zaun, der auch nicht offen war. Und dann habe ich schon gemerkt, dass mich das so ein bisschen gestresst hat. Das hat mich echt genervt. Und dann ging es ja dann irgendwann rein, aber auch da sind wir dann ja illegalerweise über den Zaun geklettert. Also durch den großen sind wir durchgekommen, über den kleinen Zaun sind wir rübergegangen. Und ich weiß nicht, ich meine, es sind ja wirklich 60.000 Starter gewesen. Ich glaube, letztes Jahr beim 50-jährigen Jubiläum waren es 50.000. Und irgendwie muss man wirklich mal sagen, dieses schneller, höher, weiter, was auch so Teilnehmerzahlen anbelangt, das ist halt einfach Schwachsinn. Wir kommen ja nachher auch noch dazu, wie es dann im Rennen abgelaufen ist mit der Versorgung bei diesen dann doch 30 Grad. Das war ja auch mehr als suboptimal. Und ich meine, wir standen, wie weit standen wir vom Start weg? 80 Meter würde ich sagen, vielleicht.
Ja, höchstens, nee, weniger.
Und wir haben ja tatsächlich 1,5 Minuten Brutto- und Netto-Differenz gehabt. Und auch die Tatsache, dass zum Beispiel dieser 3-Stunden-Pacer-Ballon, der war ja vor uns.
Also auch hinter euch, es gibt mehrere.
Also es war mehrere.
Ja, aber es wird immer gezählt, wenn du über die
Linie bist.
Ja, aber wir waren halt im Bereich, wo irgendwie Läufer um uns rum war, das hast du ja auch gesehen, die irgendwie zwischen 2,30 und 2,50 laufen wollten. Und ein 3-Stunden-Pacer-Ballon war vor uns. Also das ist ja auch absolut absurd. Und also das war wirklich, Basti hat es gesagt, ich wollte dann irgendwann den Satellit finden, habe meinen Arm hochgenommen und ich habe den nicht mehr runtergekriegt. Und das war wirklich crazy. Und also ich bin jetzt auch jemand, der wirklich Menschenmassen nicht so gerne mag. Ich hatte da jetzt auch keine Panik oder so. Aber es war nicht so, dass ich da gedacht habe, geil, ich habe jetzt Bock auf diesen Marathon, sondern ich habe echt nur gedacht, ey, ich will jetzt hier aus diesem scheiß Block raus, weil das ja wirklich, das war einfach kein gutes Gefühl. Und da muss man echt sagen, natürlich ist das irgendwie eine kommerzielle Veranstaltung und man weiß auch, auf was man sich da einlässt. Aber ich persönlich hätte zum Beispiel überhaupt keinen Bock mehr, den Berlin-Marathon nochmal zu laufen. Einfach aus diesem Grund, weil das wirklich, das hat mich dermaßen gestresst und das hat ja auch richtig lange gedauert, bis man überhaupt mal laufen konnte.
Also absurderweise habe ich ja vorher noch zu dir gesagt, als du sagtest, kann ich noch irgendwo Mobility machen? Ja, das kannst du im Startblock easy machen, weil ich das halt, vor 2 Jahren war das auch noch so und die Jahre davor auch, die ich dort gelaufen bin. dass man da wirklich sich auch noch ein bisschen ausschütteln und ein bisschen dehnen konnte und alles, das war ja gar nicht. Du konntest ja, also wenn dein Schuhband offen gewesen wäre, hättest du es nicht zugekriegt.
Keine Chance. Überhaupt keine Chance. Also das war wirklich krass und das hat auch ein bisschen extrem genervt. Ich meinte, es ging dann tatsächlich in dem Moment, als der Startschuss gefallen war und wir dann endlich über die Startlinie war, aber auch da war das ja wirklich, also mich hat das, ich wollte dann unbedingt auch an diesem 3-Stunden-Ballon vorbei, weil da laufen natürlich immer sehr viele Menschen und mir war klar, wir müssen schon versuchen, irgendwie Gleichmaß zu laufen. Und das hat dann ja schon so einen Kilometer, anderthalb Kilometer gedauert, bis man überhaupt mal so ansatzweise frei laufen konnte. So, und das ist schon, wenn man im ersten Startblock ist, auch relativ fit ist und ganz vorne auch schon steht und trotzdem dauert das so lange, das war schon echt brutal. Also mittlerweile war es ja immer so Berlin, der bestschnellste Marathon Deutschlands. Ich würde jetzt sagen, wenn du nicht wirklich Front-Row-Runner bist und wahrscheinlich unter 2,20 läufst, ist es wirklich am Anfang so stressig, dass es für Bestzeiten wirklich schwierig wird, weil du halt einfach gar nicht frei laufen kannst. Und wir hatten ja auch eine Stelle, die war aber allerdings optisch ganz cool, als wir da, ich weiß gar nicht, was war das, Basti, Kilometer 3, 4, da warst du nicht mehr da, Nicky Boy, du bist glaube ich nach 2 weggelaufen.
2,5.
Und dann sind wir dann durch so eine Unterführung durch und waren auf einmal relativ weit oben an der Straße, also so leicht erhöht. Und vor uns war dann halt einfach die ganze Straße zwischen den Häuserschluchten voll mit Menschen. Und das war natürlich schon ein mega geiles Bild, also es sah sehr beeindruckend aus. Wenn du dir aber überlegst, dass wir im Startblock A ganz vorne reingegangen sind und zu dem Zeitpunkt irgendwie eine 3,55er Pace gerannt sind und trotzdem vor uns schon komplett die ganze Straße voll war, da wird dir halt einfach mal bewusst, ich möchte gar nicht wissen, wie das nach hinten aussah. Also wir waren ja wahrscheinlich immer noch im ersten 2% der Läufer oder so. Aber das war wirklich ein sehr beeindruckendes Bild, aber natürlich auch krass, weil dir das halt einfach mal wirklich bewusst macht, was für Dimensionen an Menschen da auf den Straßen unterwegs sind. Also das war crazy.
Ja, ich glaube auch irgendwie 1 Million Zuschauer oder so. Also die Hälfte der Einwohner Hamburgs, die da am Streckenrand steht. Und ja, irgendwas zwischen 55.000 und 60.000 Teilnehmer, glaube ich, waren es. Ich kenne die offiziellen Zahlen nicht, aber es war auf jeden Fall, also mehr geht nicht, eher weniger.
Also genug jetzt zum, es war zu voll und ich zähle das jetzt schon mal zum ersten Ausredenkatalog dazu, dass da so ein bisschen, naja, nicht optimale Bedingungen auf den ersten 1,5 Kilometern geherrscht haben und in der Vorstartphase das dann schon, aber manchmal ist sowas ja auch gut, dann ist der Adrenalinwert ein bisschen erhöht, man hat so ein bisschen, ich will jetzt los und weg hier und das kann ja sogar was Positives sein, also ich würde das jetzt erstmal als neutral für euch bewerten. Und dann ging's
los.
Ich hatte
ja auch vorher noch gefragt, unterhalten wir uns eigentlich so beim Laufen oder wird das so eine Schweigeveranstaltung? Und da meinte Görkemann, nee, schon Fokus. Und dann alles klar, okay. Und ich muss sagen, wir sind dann ja losgelaufen aus diesem Gedränge raus und Fritz war ja erstmal hinter uns, weil der einfach nicht zu uns durchgekommen ist im Startblock, war dann aber relativ schnell vor uns. Du bist dann ja auch noch nebenher. Dann wurde ja doch noch so ein bisschen gesprochen. Fritz hat dann alle möglichen Leute gegrüßt und ich habe bei mir schon gedacht, eieiei, fühlt sich gar nicht so an, wie es sich eigentlich anfühlen müsste. Und irgendwie bei Kilometer 4 war es, glaube ich, wo Nils sagte, so läuft alles. Und da war ich schon, ehrlich gesagt, gar nicht. Meine Beine fühlen sich an wie Mehlsäcke.
Die Waden waren fest, hast du erzählt.
Ja, Waden waren schon irgendwie ein bisschen fest. Aber das hat sich dann irgendwie plötzlich aufgelöst. Weiß nicht, nach dem ersten Gel, da ging es auf einmal.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Eins vorher noch, also ich bin die ersten ja mitgelaufen, ich hatte ja auch eine Startnummer und habe gesagt, ich lauf mit raus, halt nochmal kurz ein bisschen eine kleine Kamera bei euch drauf, dass wir ein paar Aufnahmen haben vom Lauf. Konnte natürlich nicht durchlaufen aufgrund von meiner Fuß-OP, wissen ja alle hier, die einen Podcast hören. Und ich bin dann so die ersten 2,5 Kilometer mit euch mitgelaufen und muss auch sagen, klar war das dann, ich habe nicht trainiert dafür, die Pace war auch zu schnell für mich natürlich. Aber ich habe nach diesen 2,5 Kilometern geschwitzt, als wäre ich 30 gelaufen und habe das bei euch auch schon gesehen. Also beim Loslaufen durch dieses Gedränge am Anfang war es natürlich in der Menschenmenge schon warm, aber vor allen Dingen bei Nils hinten am Singlet, das war wirklich bei Kilometer 1 oder 1,5 schon so durchnässt, als wenn er irgendwie bei 7 oder 8 durchgegangen ist und so richtig warm und aufgewärmt. Also das zeigt auch nochmal, wie heiß es war. Und ihr seid halt dann, wie ihr wolltet, auf eure Zielpace, auf um 4 Minuten, also knapp drunter, knapp drüber, seid ihr die ersten Kilometer losgestielt. Und da nochmal direkt die erste Frage. Ihr wusstet, ihr habt die E-Mail bekommen von Berlin. Mhm. Es hat sich morgens schon sehr warm angefühlt. Mhm. Und auf den ersten 3 Kilometern war es schon sehr warm. Und Coach Görke ist ja eigentlich erfahren. Wieso habt ihr die Pace nicht angepasst?
Also das Ding war ja, dass von Anfang an eigentlich klar war, wir wollen 2,50 laufen. So, und ich bin auch nach wie vor davon überzeugt. Und letztendlich hat die Marathonzeit von Basti es ja auch gezeigt, dass Basti das drauf hat, weil er ist dies Jahr tatsächlich, letztes Jahr ist er eine 1,19 im Halbmarathon gelaufen, halt in dem Hawaii-Jahr, war absolut topfit, war auch, glaube ich, weiß ich nicht, 5 Kilo leichter oder 4 Kilo leichter als jetzt. Ich glaube, vor Berlin hast du dann doch nochmal ein bisschen was geschreddet, aber war im vergangenen Jahr einfach nochmal in einer anderen Laufform. Ist dann dies Jahr aber schon beim Halbmarathon, wo er relativ spontan gestartet ist in Hamburg und der ist wirklich nicht schnell, auch schon wieder eine 1,21 gerannt. Also der Kerl war halt einfach topfit und ich weiß, dass diese, was ich eben auch schon gesagt habe, Halbmarathonzeit verdoppeln plus 10 Minuten, wenn man schneller läuft, sogar noch ein bisschen weniger als 10 Minuten, das funktioniert. Und Basti hat ja auch jetzt gerade gesagt, 5-mal über 30 Kilometer, da war ganz klar, das hat er drauf. Bei Kai ist das auch so, da brauchen wir auch nicht drüber zu reden. Und ich habe ja von Anfang an gesagt, 3 Stunden, das traue ich mir eigentlich zu. Das wäre jetzt keine große Herausforderung. Jetzt kann man im Nachhinein sagen, Alter, du bist 3,29 gelaufen. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Aber ich brauchte halt so dieses Ding, Viererschnitt. Also ich bin ja auch den Halbmarathon vorher im Viererschnitt gelaufen, auf einer wirklich schweren Strecke. Also ist ja auch letztendlich egal, aber das war so die Herausforderung. Wir haben gesagt, unter 2,50. Und ich habe dann schon gedacht, weil Basti insgeheim, also das A-Ziel war, unter 2,55 zu laufen für Basti, weil das seine aktuelle Bestzeit war. Wie war die, Basti? 2,55,20 oder so?
Irgendwie so, ja.
Also auf jeden Fall eine 2,54 war so das Minimalziel, das war das A-Ziel. Und wir waren ja aber einfach auf diesen Viererschnitt geeicht und Fritz war auch auf diesen Viererschnitt geeicht. Du hast es gesagt, ich habe es mehr oder weniger sofort gemerkt. Also ich habe wirklich zu keinem Zeitpunkt irgendwie eine Leichtigkeit gespürt. So diesen, normalerweise ist es ja so beim Marathon, dass die ersten 10 Kilometer von alleine gehen. Du musst dich zurückhalten, dann von 10 bis 20 kommst du so ein bisschen rein, kannst die Stimmung noch genießen, merkst dann irgendwann, okay, jetzt muss ich mich ein bisschen konzentrieren, aber es geht immer noch. Dann wird 20 bis 30 wird dann hart, da ist dann wirklich Fokus angesagt und dann ist letztendlich ja der Gamechanger zwischen 30 und 40. Bist du top vorbereitet, kannst du crunchen, haut alles hin und dann ziehst du das Ding halt durch. So. Und ich habe wirklich zu keinem Zeitpunkt eine Leichtigkeit gehabt und du hast es gesagt, mir war es auch von Beginn an viel zu warm. Also es war wirklich so. Ich weiß auch nicht, ob ich vielleicht vorher nicht zu wenig getrunken habe. Ich würde eigentlich sagen, nein. Aber ich habe wirklich, was ich ja früher, habe ich die Hitze geliebt, aber jetzt war es wirklich so, ich habe gedacht, Alter, fuck, nee. Und ich hätte vermutlich schon früher reduzieren müssen, habe dann ja aber bei Kilometer 10, und das war wirklich krass, wie gut wir diesen Vierer-Pace gelaufen sind. Also da hat Fritz auch einen guten Job gemacht. Ich habe 1-2 Mal dann irgendwie so ein bisschen auch noch gesagt, ey, lass uns mal ein bisschen ruhiger machen, wenn es ein bisschen höher ging. Und wir waren halt bei 10 sind wir genau durch mit 10 Sekunden unter der Zeit. Also 39,50 hatten wir bei Kilometer 10. Kai ist eigentlich teilweise sogar vorgelaufen, hat sich eher sogar noch umgedreht. Der wirkte wirklich sehr, sehr gut. Aber ich habe dann bei 10 gesagt, Leute, mir wird das hier zu schnell. Was noch eine Schlüsselstelle war, nach 30 Minuten oder knapp vor 30 Minuten, also so nach Kilometer 7, kurz vor Kilometer 8, habe ich dann mein Gel genommen, weil ich halt gedacht habe, okay, vielleicht sorgt das Gel auch nochmal irgendwie dafür, dass ich so ein klein bisschen mehr Schub bekomme. Vielleicht fehlt mir einfach auch ein bisschen Energie. Zu dem Zeitpunkt war Basti hinter mir. Und dann habe ich halt gesehen, okay, er sieht, dass ich ein Gel nehme. Ich weiß gar nicht, Basti, ich glaube, alleine hättest du da wahrscheinlich noch so gar nicht dran gedacht. Das war so der Reminder, okay, ich nehme jetzt auch mal ein Gel.
Ja, ich hatte es schon auf dem Schirm, aber ich war in dem Moment gerade so ein bisschen mit mir beschäftigt, weil, wie gesagt, vor dem ersten Gel hat irgendwie meine Beine gesagt, das ist zu schnell. Gar nicht von der Wärme, witzigerweise. Die Wärme bin ich nicht so empfindlich, zumindest was das Empfinden angeht vom Kopf her. Also auch auf Hawaii war, glaube ich, die Wärme nicht mein Problem. Aber ich weiß, weil ich mal so einen Sweat-Test gemacht habe, dass ich sehr viel Salz über den Schweiß ausschwemme und ich habe halt eine riesen, also ich bin ein Schwitzer einfach. Das heißt, solche Temperaturen machen mir dann eher vom Elektrolytehaushalt richtig zu schaffen und ich bin dann auch immer krampfanfällig. Ich weiß es eigentlich vorher.
Und Basti ist ja auch schlau, das Omnio-Schweißband gelaufen. Das war natürlich auch super, super, super schlau. Ich habe mir da überhaupt gar keine Gedanken drüber gemacht. Also für mich war jetzt nicht relevant, dass es irgendwie so heiß werden würde. Vermutlich, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich versucht, mir auch noch irgendwie von einem eins zu leihen. Du hättest ja auch beispielsweise eins mitbringen können, Nicky Boy vom letzten Jahr. Aber das hatte für mich keine Relevanz. Ich bin dann natürlich schon Cappy gelaufen, weil ich halt einfach weiß, dass das hilft und dass man das nass machen kann. Aber das Spannende ist, dass ich tatsächlich auch gemerkt habe, dass es bei Basti jetzt nicht so richtig gut läuft. Du siehst es ja auch an der Körpersprache. Und als ich dann das Gel genommen habe, habe ich gedacht, mal gucken, vielleicht hilft das mir jetzt irgendwie so einen kleinen Push zu geben. Und ich habe dann bei Basti tatsächlich gemerkt, dass das Gel was verändert hat, weil er auf einmal nicht mehr hinterhergelaufen ist. Er hatte auch irgendwie eine andere Aufmerksamkeit. Vorher ist er wirklich nur hinterhergerannt. Und nach dem Gel war das dann so, dass er auf einmal neben mir aufgetaucht ist und auch so ein bisschen selber quasi diese Entscheidung gesucht hat, laufe ich jetzt hinter Fritz? Also das war ganz interessant, das zu sehen, wie du dann wirklich, gerade wenn du viele Kilometer im Training mit jemandem zusammen absolvierst, einfach siehst, was so eine Kleinigkeit wie ein Gel für einen Unterschied machen kann. Und bei mir war es halt so, ich habe gemerkt, das hat überhaupt keinen Unterschied gemacht und habe dann bei 10 gesagt, pass auf Leute, das wird hier nichts bei mir. Also musste erstmal natürlich alleine die Entscheidung treffen. Und habe dann gedacht, ey, was, das wird nichts, definitiv nicht bei den Bedingungen. Also lauf doch einfach das Ding so ein bisschen Party-Pace, versuch das zu genießen, so dass es Spaß macht. Und lauf halt ab jetzt 4,15, 4,20er Schnitt. Dann läufst du den Marathon immer noch unter 3 Stunden, das ist doch total fein. Aber du wirst nicht diese Crunch-Time haben bei Kilometer 30, dass es da echt ums Überleben geht. So. Und dann ist das Spannende, dass es sich in dem Moment, wo ich die Jungs habe laufen lassen, ach genau, dann kam Kai noch. Und Kai meinte dann, oh, Coach, ich bleib bei dir, ich bin auch zu platt. Der sah aber total gut aus, der ist ja auch vorher vorgelaufen und hat sich teilweise umgedreht. Und dann habe ich gesagt, nix Kai, Alter, du hier unter 2,50, das kriegst du hin. Weil bei Kai ist es halt auch ganz viel so Kopf. Und ich wusste auch, dass er alles tun würde, um an Basti dran zu bleiben. Und er wirkt in der Situation auch tatsächlich so, als wenn das einfach so die easiest option war, bei mir zu bleiben. Und dann habe ich gesagt, nix da, du läufst mit den Jungs mit. So. Dann ist er halt bei Fritz und Basti dran geblieben. Und spannenderweise bin ich dann tatsächlich pro Kilometer, und das war dumm, bin ich nur 2 Sekunden bis 3 Sekunden langsamer gelaufen. Also ich war bei Kilometer 15, war ich nur 10 Sekunden hinter denen. Also ich bin dann wirklich genau im 4er-Schnitt nach einer Stunde, bin ich bei 15 durch. Aber gefühlt war das viel, viel leichter. Das war, ich weiß nicht, ob es jetzt im Nachhinein irgendwas geändert hätte. Ich glaube schon, ich wäre das Ding nicht unter 3 Stunden durchgelaufen an dem Tag. Aber ich konnte nicht auf 4,15, 4,20, wie ich wollte, reduzieren, weil natürlich auch alle um einen herum, das ist ja auch das Krasse daran. Also ich bin schon gefühlt langsamer geworden, aber alle drücken ja von hinten. Und auch bei Kilometer 10 war es immer noch so voll, dass du gar nicht irgendwie um die Kurven laufen konntest, wie du wolltest oder so. Also das war wirklich, da waren immer Menschen um dich rum. Und dadurch bin ich dann halt diesen 4er-Schnitt einfach noch weiter gerannt, was natürlich total dämlich war. Bei 16, das war für mich eigentlich so.
Warte mal kurz, noch nicht bei 16, weil genau das, ich will da nochmal drauf eingehen. Ich habe im Tracker gesehen, irgendwann nämlich bei nach 10, Basti ist vor dir. Und da habe ich schon gedacht, au, Görke lässt laufen. Okay, für mich war sofort klar im Kopf, okay, ist es zu schnell, wahrscheinlich zu warm für Nils oder irgendwas passt nicht, der läuft jetzt auf unter 3 Stunden. Das war sofort klar für mich. Und dann kam genau das, was du gesagt hast, diese Zwischenzeit bei 15. Und dann warst du da 10 Sekunden dahinter und auf 4,03 oder 4,04 Schnitt und Basti auf 3,59 Schnitt. Und dachte ich so, hä? Was macht das denn jetzt für einen Sinn? Also das ist ja, dann kennst du auch irgendwie noch Basti. Also warum? Das ist ja total dumm. So, da ja. Hättet ihr auch zusammenlaufen können oder eben er läuft langsamer. Und da dachte ich so, hä, jetzt musst du die unbedingt bei 21 kriegen, um irgendwie herauszufinden, was da los ist. So, warum laufen die so kurz hintereinander und nicht zusammen? Also das hat, in meinem Kopf war das erst total klar und dann hat das überhaupt keinen Sinn mehr gemacht. Aber jetzt habe ich die Erklärung. Also es war einfach wirklich so, diese Motivation, diese Menschenmasse, diese Gruppendynamik, dieses mitgefangen, mitgehangen Ding, was dich dann daher getrieben hat.
Das hatten wir aber auch ja vorher besprochen. Wenn einer hops geht, laufen die anderen trotzdem weiter, ne? Dass man dann nicht Rücksicht nimmt, sondern am Ende führt dann jeder seinen eigenen Kampf mit sich irgendwie aus. Und Fritz drehte sich dann um, wo ist Görke? Ich sagte, der ist raus, aber wir laufen weiter. Weil ich hatte natürlich Panik, dass mein Pacer jetzt verschwindet. Und dann war Fritz aber, dass er sagte, ja, ich laufe mal eben zum Görke, ich komme gleich wieder. Und dann war er erstmal weg. Und dann habe ich schon gemerkt, oh, alleine jetzt wieder, ne, irgendwie so die Pace halten. Ist natürlich viel einfacher, wenn einer vor dir läuft. Eine andere Geschichte. Und dann kam er aber auch relativ schnell wieder. Und dann ist er auch zwischendurch nochmal pinkeln gegangen und kam dann auch wieder. Also für Fritz war das zu dem Moment alles völlig entspannt und der hat den Überblick gehabt und das war eigentlich auch ganz cool. Und da ging es mir dann ab Kilometer 10 wurde es dann bei mir immer besser eigentlich, dass es sich immer lockerer anfühlte. Und ich hatte aber dann, wie gesagt, in dem Moment erstmal kurz Schockstarre, als Fritz sagte so, ich laufe jetzt mal nach hinten kurz und dann dachte ich, okay, ab jetzt bin ich dann auf mich alleine gestellt.
Aber Niki Boy, du hast natürlich total recht, das war auch dumm. Also das war auch, also auch im Nachgang würde ich auch sagen, das war total dumm. Aber was wirklich faszinierend war, war, wie sich diese 2 Sekunden, die ich dann pro Kilometer langsamer gelaufen bin, also der Schnitt war zu dem Zeitpunkt immer noch, der Gesamtschnitt auf die 15 Kilometer war tatsächlich immer noch 4:00 bei mir. Ich bin aber zwischen Kilometer 10 und 15 eher 4:02 gelaufen als 4:00. Oder ich hatte auch noch Kilometer mit 3:59, aber da sind die Jungs halt pro Kilometer 2 Sekunden, 3 Sekunden schneller gelaufen als ich. Diese 2 bis 3 Sekunden haben aber einen riesengroßen Unterschied gemacht. Und das war auch etwas, wo ich im Nachhinein drüber nachgedacht habe. Und das würde ich auch tatsächlich, ehrlich gesagt, den Leuten, also wenn ihr einen Marathon zusammenlauft, lauft den zu zweit, maximal zu dritt zusammen. Nicht in einer großen Gruppe von 4, 5, 6 Leuten. Weil da ist es tatsächlich immer so, dass man immer irgendwie so Momente hat, also alleine diese Formation zu halten, gerade auch wenn es so voll ist, ist extrem schwierig. Und dann halt einfach mal zu sagen, nee, ich mache jetzt mal 1 Kilometer 2 Sekunden langsamer, kann einen riesengroßen Unterschied machen. Das klingt jetzt so lächerlich, weil das ja wirklich nur 2 Sekunden sind, aber gefühlt war zwischen Kilometer 10 und 5 für mich viel, viel, viel entspannter. Es war trotzdem zu schnell an dem Tag. Aber, also ich würde wirklich einen Marathon maximal zu dritt zusammenlaufen. Mehr Leute, glaube ich, funktioniert nicht, weil dann halt einfach auch zu viel Unruhe ist. So, das haut dann halt einfach nicht gut hin. Das haben ja auch einige Leute gefragt, was ganz cool war. Ey, können wir mit euch mitlaufen? Wo ich von Anfang an gesagt habe, ey, pass auf, nee, das stresst einfach nur. Ihr könnt total gerne hinterherlaufen. Spannenderweise habe ich die dann alle im Laufe des Marathons dann nochmal gesehen, als ich dann wie Not und Elend da gegangen bin oder gejoggt bin und die dann vorbeigekommen sind. Das war auch wirklich immer sehr cool, wenn die dann, ah, oh, da bist du ja wieder und komm, lauf mit. Und ich so, nee, nix, lauf mit, macht euer Ding alleine. Aber wenn man halt Marathon wirklich gemeinsam läuft, tut euch den Gefallen, macht das maximal zu dritt, weil sonst wäre das Ganze halt echt schwierig. Und ja, das war eigentlich so für mich das Learning, dass halt diese 1, 2 Sekunden pro Kilometer einen riesengroßen Unterschied machen können. So, und dann, um das abzuschließen, wie das dann bei mir kam, dann war 16, ging dann echt auch noch total gut. Und dann bei 17 war dann eine Verpflegung und da habe ich gemerkt, ey, ich muss jetzt einfach mal in Ruhe was trinken. Also ich habe gemerkt, dass auch nicht die Energie der Faktor war. Ich habe alle 30 Minuten mir ein Gel reingedrückt. Habe den Fehler gemacht, dass ich kein Salz genommen habe, weil ich eigentlich gedacht habe, in dem Ding dann ist genug drin. Wie gesagt, ich habe auch für mich war jetzt auch die Hitze, das ist einfach in meinem Mindset nicht vorgekommen, dass die Hitze ein Problem werden könnte. So, das ist im Nachhinein natürlich total dämlich, das muss man immer wieder bedenken und man muss immer Salztabletten auch beim Longrun dabei haben, weil sich's nachher im Nachgang bei mir auch wirklich so angefühlt hat, als wenn die Energie nicht mehr angekommen ist. Und das ist ja klar, wenn du zu wenig Salz zu dir nimmst, werden auch die Kohlenhydrate nicht mehr aufgenommen. Das haben wir oft genug schon erläutert. Aber ich wollte dann bei 17 halt endlich mal in Ruhe trinken und mich runterkühlen. Und dann habe ich halt mir 3 Becher geschnappt, bin auf die linke Seite gelaufen, weil da halt weniger los war und bin das erste Mal gegangen bei 17 und habe gedacht, so jetzt mal in Ruhe runterkühlen, trinken, Verpflegung reinbringen. Und das ist halt tatsächlich so, wenn man halt beim Marathon geht, das ist halt nicht gut. Dann wird es halt extrem schwierig, wieder in den Rhythmus zu finden. Ich bin dann zwar, als ich losgelaufen bin, auch wieder 4:15, 4:20 gerannt. Das war auch mit einer gewissen Leichtigkeit. Auch da war ich auch überrascht, dass das so einfach ging. Konnte dann auch so ein klein bisschen die Gegend genießen. Aber habe dann gemerkt, dass es mit der Energie einfach immer weiter runterging. Und auch das Wasser an sich, und das war wirklich auch ein Punkt. Also ich habe noch nie so viele Leute gesehen, die hops gegangen sind. Das war das zweite Mal, dass ich einen Stadtmarathon gelaufen bin. Wie gesagt, 96 war das erste Mal. Aber es war halt krass, wie viele da vorne dann wirklich lagen mit hier Deutsches Rotes Kreuz, mit Motorrad dahin gefahren, die Leute jetzt nicht reanimiert haben, aber wo du wirklich gesehen hast, ah, das ist jetzt hier nicht einfach nur mal kurz die Backe halten, sondern da geht es jetzt wirklich um Versorgung. Und ich meine, es war richtig, richtig warm. Es waren 60.000 Läufer am Start und die haben wirklich nur Wasser ausgeschenkt. Und das ist echt etwas, wo du sagst, da musst du doch als Veranstalter reagieren und musst irgendwie zumindest alle 10 Kilometer Elektrolyte ausschenken. Also ich bin dann irgendwann bei Kilometer 36, nee, wo haben wir uns? Doch, wir haben uns bei 36 getroffen, Nicky Boy. Ja. Das hat mir auch echt nochmal einen Push gegeben. Da bin ich dann irgendwann auf die Idee gekommen, mal Eistee zu nehmen. Den hatten sie, glaube ich, weiß ich nicht, alle 5 Kilometer oder so. Sie hatten Morten, aber auch in Morten ist ja nicht viel Salz drin. Das muss man
und
auch
dann
ganz
nur an
ehrlich
einer Stelle, ne? Oder an 2.
Nee, an 2 oder 3. Die hatten den Morten Drink und an 2 Stellen hatten sie dann, glaube ich, noch das Morten Gel. Ah, ja.
Aber an 27, glaube ich, das letzte Mal. Also relativ früh eigentlich, wo du es ja in den meisten Fällen noch gar nicht brauchst.
So, und tatsächlich, dann habe ich halt gesehen, Eistee und ich wollte einfach nur mal was anderes als Wasser. Weil ich habe wirklich Wasser, ich habe das einfach nicht mehr runtergekriegt. Und ich meine, dass man Wasser nicht mehr runterkriegt, das heißt ja schon was, weil halt einfach ich echt gemerkt habe, ich spüle hier gerade alles aus. Also das war wirklich krass. Und Ich glaube, es ist jetzt nichts Schlimmeres passiert, Gott sei Dank. Das hätte man wahrscheinlich durch die Presse erfahren. Aber es war natürlich eine extrem hohe Dropout-Quote und es waren wirklich unzählige am Streckenrand. Das ist vielleicht auch immer beim Marathon, das kriegt man sonst nicht so mit. Aber die dann da mit Krämpfen standen, die dann da lagen. Aber das ist halt einfach wirklich fatal, nur Wasser auszuschenken. Das geht halt bei den Bedingungen nicht, weil du halt einfach die Energie nicht mehr aufnimmst und dann halt einfach auch noch deine Elektrolyte ausspülst.
So, das Schlimme ist ja, viele Leute wissen das ja gar nicht und denken halt, ich kann ja nicht dehydrieren, ich habe ja 18 Liter Wasser getrunken, ne, mir kann ja gar nichts passieren, aber wenn du eben keine Elektrolyte zuführst, dann verschlimmerst du es ja im Grunde genommen damit. Ich habe 10 Salztabletten, glaube ich, genommen, das war zu wenig. Die letzte Stunde bin ich halt trotzdem leer gelaufen.
Ja, krass. Aber lass uns nochmal kurz zurück, bevor wir jetzt da ans Leerlaufen kommen und ans Ende. Aber so Elektrolyte, gut, bei der Hitze weiß man, ist natürlich ein Thema. Basti war vorbereitet, Coach Görke nicht.
Wir haben ja darüber geredet und ich habe sogar noch gesagt, ach, brauche ich nicht. Also wirklich mega dämlich. Ich meine, wir haben ja auch noch, Nicky Boy, wir haben ja auch noch darüber geredet. Da hast du dann noch geguckt beim Gel. Ja. Und dann haben wir uns noch darüber geärgert, warum steht hier nicht deutlich drauf, wie viel Salz drin ist in dem Gel. Also ich meine, das sind ja wirklich, du musst doch wissen, wie viel Carbs sind drin und wie viel Salz ist drin. Weil das steht ja hinten drauf,
aber ich habe dann gesagt, warum schreiben die das nicht alle? Ganz groß drauf, einfach nur, wie viel Gramm Salz, wie viel Gramm Carbs, dass man auf einen Blick sieht, was ist drin, damit ich meine Nutrition mir zurechtlegen kann.
Ja, absolut.
Wär doch eigentlich was ganz Gutes. Aber lass uns nochmal jetzt kurz, ich habe die Zeiten offen. Coach Görke, Kilometer 10 Durchschnitt, 4 Minuten, Kilometer 15, 402, Kilometer 20, 441. Also das war dann die Sache, wo du einmal stehen bleiben musstest, wo du dich verpflegt hast, wo du getrunken hast. Und aus dem Loch bist du halt auch nicht wieder rausgekommen. Du bist dann bis zum Halbmarathon 4:21 durchgelaufen, dann ging es weiter 5:18, 5:16, 6:18, 5:46, 6:07. Also dann hast du dich einfach durchgehangelt und der Ofen war aus, einfach mental. Aber jetzt lass mal kurz, du hast gerade schon erzählt, parallel zu Basti springen. Ab Kilometer 10 war Nils weg. Fritz hat sich noch kurz erkundigt. Bei Nils ist dann wieder vorgelaufen zu dir, ist dann nochmal kurz Pipi machen gegangen, ist wieder zu dir vorgelaufen und das war dann, was war das, Kilometer 16, 17, 18 und dann hattest du deinen Pacemaker wieder, wie ging es weiter?
Gut, also dann war ich eigentlich so im Flow, hab mich immer Fritz Waden fixiert, weil ich dachte, okay, nicht Kopf in den Nacken, ne? Du guckst einfach immer stur auf seine Waden und ziehst deine Trittfrequenz durch und dann bin ich in so einen Flow gekommen, wo sich das eigentlich easy anfühlte. Vorher haben wir ja Kai dann noch verloren, der dann auch irgendwann sagte, ihm ist viel zu warm und wir sind viel zu schnell. Er sagte dann immer, wir laufen 10 Sekunden pro Kilometer zu schnell. Wir sind aber die 10 Sekunden auf die Gesamtzeit zu schnell gelaufen. Also wir sind quasi bei Kilometer 15 10 Sekunden zu schnell durchgegangen, unter der erwarteten Durchgangszeit, aber nicht pro Kilometer. Und das ist dann ja noch nicht mal eine Sekunde auf dem Kilometer gewesen. Und wir waren so auf Kurs 2:48, konnte man hochrechnen. Und dann hat Kai aber irgendwann gesagt, nee, ihm ist es auch zu warm, er kann nicht mehr, der war weg. Und dann waren wir halt nur noch zu zweit. Und ich habe mich an jeder Verpflegung dann wirklich auch immer mit Wasser übergossen, Wasser getrunken und wirklich gut verpflegt. Und hatte dann auch meine Salztabletten, die habe ich mir dann reingefahren, habe aber auch viel mehr Carbs verbraucht, als ich wollte. Also ich habe schon gemerkt, statt alle halbe Stunde nehme ich alle 20 Minuten Gel, was natürlich dann irgendwann dazu geführt hat, dass die auch schneller zu Ende sind. Hatte ich in dem Moment aber überhaupt nicht auf dem Schirm. Und bei Kilometer 27 bin ich natürlich noch ganz selbstbewusst da durchgelaufen. Morten brauche ich nicht, weil ich eigentlich Precision nehme. Und Fritz fragte noch, brauchst du irgendwas? Nee, ich brauche nichts. Ich habe hier noch eines Koffein gegeben. Das wird wohl noch reichen. Und
bei Kilometer 27 hattest du noch ein Gel.
Ja, zwei hatte ich da, glaube ich, noch. Aber das war halt also zu wenig auf jeden Fall. Und da ging es mir noch gut. Halbmarathon sind wir ideal durchgegangen. Ja, und dann waren wir quasi an der Stelle, wo es bei Nils bergab ging. Und da war ich eigentlich voll im Flow, muss ich sagen. Also da habe ich gedacht, okay, das jetzt läuft's. Warum auch immer, meine Beine sind da. Und Fritz hat dann auch immer mich gewunken, ne, wo ich laufen soll hinter ihm. Und ich war da so abgelenkt vom mich drauf konzentrieren, dass ich Fritz Linie halte, dass sich eigentlich die Zeit da auch relativ schnell vergangen ist, muss ich sagen.
Es ist geil, weil ich habe ja die Draufsicht von außen. Mhm. Ich habe dich ja dann gesehen bei Kilometer 22. Da habe ich Nils übrigens verpasst, da kommen wir jetzt noch sofort zu. Also dich habe ich gesehen bei 22, da kam dann Fritz an. Der war eigentlich der Einzige, der da noch irgendwie in Kontrolle war. Der, hey, Nicky Boy, hier komm. Und dann bin ich ja ein Stück mit der Kamera wieder neben euch hergelaufen. Und Fritz hat mich dann geupdatet, ja, wir sind hier zersplittert, aber läuft noch für alle gut. Nils ist nur ein bisschen hinter uns. Da habe ich gesagt, ja, das weißt du vielleicht nicht, aber Nils hat die Bremse eingelegt. Der hat einmal kurz die Handbremse gezogen, das Ding ist schon durch. Aber Basti kämpft jetzt. Und dann habe ich gesagt, und bei dir? Ja, alles gut, aber ein bisschen tun die Beinchen auch schon weh. Also Fritz war auch schon so ein bisschen so, oh ja, ist alles okay, aber auch nicht ganz easy. Und dann habe ich quasi das erste Mal bei dir ins Gesicht geguckt und das war bei 22 bis Kilometer 23 und Kilometer oder sowas bin ich, glaube ich, nebenher gelaufen. Und ich kann dir von außen sagen, du warst komplett knallrot, dein Blick war stier geradeaus, die Mütze war schon so ein Stück weiter zurückgerutscht. Also das war schon, man hat schon gesehen, das ist so, du warst für mich bei Kilometer 22 in einem State, wo man eigentlich bei 30 ist. Also das war so, ist aber ja interessant zu sehen, dass das für dich noch so unter Kontrolle war und dass alles sich auch noch ganz gut angefühlt hat. Das war ja auch noch krass. Also du bist bei Halbmarathon-Durchgang mit 1,24,05, also genau auf diese 2,48er-Pace und hast ja genau dieses Tempo mit immer kurz 2-3 Sekunden unter Viererschnitt auch bis Kilometer 30 noch super geil durchgezogen. Aber du sahst für mich bei Kilometer 22, wenn ich drauf geguckt habe, echt schon so aus, als wenn du bei Kilometer 30 wärst und jetzt ist Crunch-Time, jetzt geht's los. Jetzt beginnt das Rennen und da habe ich schon gedacht so, oh, das sieht schon richtig hart aus. Ich bin gespannt, wie das ausgeht. Aber ist ja auch geil, dass es auch unterschiedlich sein kann. Ne?
Beim Halbmarathon war einmal so eine Situation, die mich mental so ein bisschen stutzig gemacht hat, weil Fritz da sagte, jetzt nur noch 9 und dann sind es ja nur noch 12. Und das war für mich irgendwie so im Kopf, dass ich dachte, warte mal, das ist echt noch weit. Ne? Also
so sahst du auch da aus an der Stelle. Also so habe ich das von außen wahrgenommen.
Ich glaube, da habe ich darüber noch nachgedacht, weil das war ja kurz vorher beim Halbmarathon.
Ja.
Da hat das wahrscheinlich noch in meinem Kopf gespukt, dass es doch irgendwie, es ist zwar schon die Hälfte, aber doch auch noch weit.
Also das muss man auch echt mal sagen. Also da an dieser Stelle auch, weil ich bin dann ja, wann mir richtig die Räder abgefallen sind. Du hast es eben gesagt, Niki Boy, Halbmarathon war irgendwie noch so 1,27, aber da hatte ich auch schon, mir hat es auch keinen Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, mir hat das keinen Bock mehr gemacht. Ich habe dann eigentlich so für mich die Regel gefunden, okay, du machst das jetzt immer so an den Wasserstellen, machst du in Ruhe und dann läufst du dazwischen und das ist dann ja wirklich so, irgendwann denkst du dann auch so, oh, ey, selbst dieses Joggen tut jetzt hier weh, dann geh doch mal kurz zwischendurch auch und das 42,195 Kilometer ist so lang. Und wirklich mein Respekt vor dieser Distanz, die ist am Sonntag nochmal so gestiegen. Und auch vor allen, die das Ding angehen und die sagen, ich laufe jetzt mal einen Marathon. Das ist schon wirklich, also wenn du da bei 16, 17 bist und dir geht's nicht gut und du hast halt einfach noch 25 Kilometer vor dir. Und denkst du, so, alter Schwede, 25 Kilometer, das ist wirklich, das ist so eine brutale Distanz. Und irgendwann, ich weiß auch gar nicht mehr, wie dann, so ab 26 ging es dann irgendwie wieder so ein bisschen besser. Ich weiß nicht, wie diese Kilometer von 26 bis 16 zu Ende gegangen sind.
Jetzt aber es ging nur bergab bei dir.
Es ging auch streckenmäßig, glaube ich, nur bergab. Aber du rechnest dann ja auch so, ich habe dann zum Beispiel so in Alsterrunden gerechnet. Alsterrunde sind ja 7,5 Kilometer und dann denkst du so, fuck ey, ich muss jetzt noch zweimal um die Alster rum und habe immer noch einen Kilometer. Also ich kann das total nachvollziehen, was du meinst, Basti, weil das ist schon wirklich, einen Marathon zu laufen, alter Respekt, das ist echt, das ist ein Akt, das ist nicht einfach mal eben so gemacht, das ist kein Sonntag-Jog durch die Stadt, sondern das ist eine richtig fette Distanz, das muss man wirklich sagen, also finde ich auch spannend.
Ich lege mir ja immer mental so kleine Bröckchen eigentlich zurecht, ne, die ich dann so abarbeite in so einem Rennen, auch im Ironman, und wenn dann plötzlich kommt noch 9 und dann sind wir schon bei 30, dann sind es nur noch 12, damit war mein Bild irgendwie, was ich mir so gemalt hatte, gerade in dem Moment ein kaputt. Bisschen zerstört.
Ja.
Ja, und dann ging das Grübeln kurz los, konnte ich dann aber wieder abschütteln.
Ja, okay. Und dann ging es weiter. Also das ist ja wieder das, wie du gesagt hast, wir haben uns dann bei 36 gesehen. Wie lief denn von dir jetzt die Zeit, wo ich gedacht habe, du bist schon bei 30? Es war aber erst 22. Also bis 30 war bei dir gefühlt auch noch Kontrolle.
Bis 30 war super. Und dann habe ich schon gemerkt, so ganz leichte Krampfansätze. Da habe ich schon zu Fritz gesagt, oh, wir müssen einen kleinen Tick rausnehmen, mal einen Kilometer. Und dann sagte Fritz, easy, wir haben gute Reserve, wir sind voll on track, mach dir keine Sorgen, selbst wenn wir jetzt mal einen Kilometer ein klein bisschen schleifen lassen, versuch mal andere Trittfrequenz und dann wird das schon wieder. So habe ich dann versucht, dann habe ich mich auch die nächsten 2 Kilometer gerettet und dann habe ich
gemerkt, ganz kurz, Basti, weil ich da die ganzen letzten, es heißt übrigens Schrittfrequenz, Trittfrequenz ist beim Radfahren.
Ach so, ja, ganze, Schrittfrequenz,
also
sorry.
Es ist Schrittfrequenz beim Laufen.
Schrittfrequenz und dann fühlte sich aber an wie Trittfrequenz. Und dann habe ich angefangen, wild meine Salztabletten aufzuessen, wie Pulmoll. Und dann sagte Fritz schon, Basti, du kannst jetzt nicht so viel Salz nehmen. Du brauchst auch Wasser dazu. Und ich habe gesagt, ja, das geht schon. Ich brauche jetzt Salz, ne? Ich kriege Krämpfe. Naja, und dann an den Verpflegungen auch wirklich dann immer viel Wasser getrunken. Und dann habe ich so ein bisschen Laufstil geändert, ein bisschen mehr Armeinsatz und habe dann, glaube ich, bis Kilometer 35 waren wir dann immer noch gut on track.
Ja, 4:05, also du bist dann, also das war der, also der 10 Kilometer war 4:00, sonst war alles unter 4 und dann bist du den Kilometer bei 35, 4:05 durchgegangen.
Genau, also das war immer noch alles, die 2:50 waren bei Kilometer 35 noch realistisch erreichbar und dann zwischen Kilometer 35 und 36, da hat es dann aber eingeschlagen und zwar so richtig eingeschlagen. Da habe ich erst Krämpfe vorne in den Schienbeinen gekriegt, außen. Mhm. Und dadurch hat es mir die Fußspitzen nach außen oben gezogen. Und dann mit diesen Schuhen ohne Hacke führte das dann dazu, dass ich wie Pluto mit Handschellen gelaufen bin oder mit Fußfesseln. Und ich dann irgendwie über die Arme versucht habe, weil Fritz hat gesagt, wir dürfen alles machen, aber nicht gehen. Und dann irgendwann habe ich halt so gejammert, dass ich gesagt habe, Fritz, es geht nicht mehr, guck mal auf meine Füße. Und Fritz drehte sich um und sah nur meine Fußspitzen halt so außen nach oben stehen. Und ich habe damit aber versucht, irgendwie weiterzulaufen. Und dann hat Fritz gesagt, okay, wir halten jetzt an. Dann haben wir uns dann so einen Zaun gestellt und dann hat er.
Warte, wo war das?
Kilometer? Das war so bei Kilometer, kurz bevor wir dich gesehen haben. Okay, zwischen 35 und 36 würde ich jetzt mal, ja. Wenn ich mich recht erinnere, müsste das dort irgendwo gewesen sein. Haben wir da am Rand gestanden und auf dem Bordstein Dehnübungen gemacht. Und dann ging es auch wieder, ja, für 800 Meter. Und dann war wieder, Fritz, warte, wir müssen kürzer, es geht wieder los. Und dann sind auch meine Oberschenkel zugegangen, dann ging erstmal alles zu. Und dann habe ich überlegt, okay, was würde Blumi in der Situation machen? Einfach weiterlaufen. Und da habe ich festgestellt, was alles noch geht, wenn der Körper sagt, eigentlich es geht nicht mehr. Weil ich bin ja mit diesen Krämpfen einfach weitergelaufen.
Also ich, warte mal ganz kurz, weil ich parallel Training Peaks auf habe. Das war tatsächlich erst Kilometer 39. Du bist kurz vorher, du bist bis Kilometer, der 37. Kilometer war immer noch 4:02.
Das war da war ich wieder dabei. Also das genau, war genau der Kilometer, wo ich kam, was ich die Kamera gesehen habe. Und da ist so, das war nämlich, ist lustigerweise bei dir das Gleiche gewesen, ist wieder irgendwas im Kopf passiert. Da ist Basti dann, ich habe den anhumpeln sehen. Und dann kam ich mit der Kamera und Fritz und da hat er, also das sah scheiße aus, der Laufstil und die Schuhe haben da definitiv nicht mehr funktioniert, Basti. Also, als du da bei Kilometer 36 bei mir warst, haben die Schuhe 100% gegen dich gearbeitet und nicht mit dir gearbeitet.
Die sind
also,
rückwärts gelaufen.
Also wirklich, die sind wirklich rückwärts gelaufen, die Schuhe. Das war krass. Also das hat gar nicht mehr funktioniert. Und lustigerweise an der gleichen Stelle, ich bin dann ja zurückgelaufen, hab Nils abgeholt, der kam gehend an. Hat mich gesehen, hat so seinen Becher weggeworfen und ist sofort so ins Laufen übergegangen. Oh, du kommst genau zur richtigen Stelle.
Also, oh, da war ich auch echt, das war ein dunkler Moment. Aber weil das natürlich auch echt spannend ist, also das jetzt mal so zu beobachten. Also Basti, wie gesagt, der Kilometer 37 war immer noch 4:02. Da war auch der Puls hoch, da warst du bei 158er Puls. Der ist die ganze Zeit so in dem Bereich geblieben, natürlich stetig gestiegen, aber jetzt überhaupt nicht gravierend. Dann Kilometer 38, bist du noch 4:16 durchgelaufen. Das ist eben, wie gesagt, der, wo Nicky Boy noch da war.
Genau, da bin ich weg.
Und dann Kilometer 39 bist du, und da standest du. Und das sieht man auch, da bist du noch 4:27er Pace gelaufen. Der hat aber 4:48 gedauert. Also da standst du 20 Sekunden. Und da ist dann der Puls auch tatsächlich auf einmal gedroppt. Also du hattest vorher 158 und dann ist er runtergegangen auf 153. Und der ist dann auch, um das halt abzuschließen, weil dann wurdest du wirklich deutlich langsamer. Und das war rein muskulär, das war nicht irgendwie kardiomäßig oder so, weil der Puls ist dann die ganze Zeit runtergegangen. Also, aber das war tatsächlich erst Kilometer 39. Es ist wirklich krass.
Ich glaube, ich hatte so durch diese ganze Fahrradgeschichte, hatte ich halt einen relativ großen Motor für meine Verhältnisse. Und das war ja eigentlich immer mein limitierender Faktor. Deswegen konnte ich, glaube ich, auch muskulär noch nie so an die Grenze gehen wie jetzt in diesem Marathon, weil mein Motor einfach größer war, als ich es die Jahre davor hatte, weil ich halt sehr, sehr viel Rad gefahren bin. Aber ich konnte das halt muskulär dann nicht mehr aushalten am Ende. Ne? Und ich hatte dann, das war vielleicht auch noch entscheidend, ab Kilometer 32 oder 33 hatte ich halt keine Verpflegung mehr, weil ich meine Gels alle aufgegessen hatte. Und meine Salztabletten hatte ich dann auch schon fast alle irgendwie zu mir genommen. Und es gab ja nur Wasser und Eistee. Und ich habe dann zu Fritz gesagt, hast du noch Gels? Und er hatte mir vorher nämlich noch ganz großzügig was angeboten. Das hatte er jetzt aber in der Zwischenzeit selber aufgegessen. Und schlussendlich bin ich dann auf Wasser und Eistee. Aber mir fehlte halt, also ich war energetisch dann, habe ich gemerkt, ich brauche was. Ich brauchte Salz und es gab halt nichts. Und das finde ich halt fatal in so einem Marathon.
Aber glaubst du, das hätte dich gerettet?
Gerettet nicht, aber es hätte vielleicht noch mal einen Tick, mir ein ganz kleines bisschen Schub gegeben, weil ich hatte dann irgendwann gedacht, jetzt muss es ja noch irgendwie ein Kilometer sein, aber ich sehe das Brandenburger Tor noch gar nicht. Und da sagte ich zu Fritz, wie weit ist es denn noch? Ja, 4 Kilometer. Und dann habe ich gedacht, das sind jetzt noch 20 Minuten mit diesen Krämpfen. Ich weiß nicht, wie es gehen soll. Und irgendwann kriegte ich dann halt auch Krämpfe in den Arm. Da habe ich zu Fritz gesagt, okay, das ist jetzt ich kriege Krämpfe in den Arm. Das ist ein richtig schlechtes Zeichen. Das hatte ich auf Hawaii auch. Und da habe ich für 200 Meter 20 Minuten gebraucht. Aber die konnte ich dann irgendwie wieder rausschütteln. Irgendwie ging es dann. Und ich konnte selbst diesen, was ja dann episch ist in Berlin, dieser letzte Kilometer und durchs Brandenburger Tor und auf den Zielteppich. Fritz hat mir dann erzählt, beim Halbmarathon hatte er so gute Beine, da ist er da 3:05 gelaufen, noch hier den letzten Kilometer und hat mir dann Dinge erzählt. Aber ich habe gedacht, ich schaff's jetzt. Es kann sein, dass ich jetzt noch auf dem blauen Teppich gehen muss und nochmal 20 Minuten verliere. Also es war wirklich ein Ritt auf der Rasierklinge, diese letzten Kilometer. Und ich habe mich da muskulär dann wirklich so ins Ausgeschossen, dass ich bis heute kann ich nicht laufen. Und dann war aber, das wollte ich noch erzählen, zu diesen Schuhen. Fritz hat dann ja irgendwann gesagt, Basti, du musst über die Ferse jetzt laufen, irgendwas, die Krämpfe rauszulaufen. Und dann guckt er wieder auf meine Füße und sagt, ach ja, die scheiß Schuhe. Ihr wollt alle immer diese Schuhe laufen und ihr könnt das überhaupt gar nicht. Was würde Lothar Leder denn dazu sagen? Ne? Und also wirklich, dieser Schuh hat dann, also wenn du deine Laufökonomie nicht aufrechterhalten kannst, das wäre wahrscheinlich auch mit jedem anderen Carbon-Schuh fair enough, vielleicht ähnlich gewesen. Aber nee, glaube ich nicht. Abgesprengte Hacke.
Glaube ich nicht.
Also es ist wirklich krass, meine Fußspitzen standen im 70-Grad-Winkel nach oben. Ich hatte unter dem Knöchel das Gefühl, dass ich zwei Klumpen unter den Knöcheln hängen hatte, weil alles ein einziger Krampf war, bin damit aber weitergelaufen und so, auch auf Bildern sieht man, dass ich meine Hände auch so strecke, weißt du, also wie so ein Sprinter, weil ich irgendwie versucht habe, meine Laufökonomie aufrechtzuerhalten. Und wie gesagt, der Schuh, das funktionierte nicht mehr. Da ging gar nichts mehr mit, wirklich nicht. Und den würde ich auch nicht nochmal machen und schon gar nicht im Ironman laufen.
Das ist nämlich genau das, was ich auch noch sagen wollte. Das hat man so von außen gesehen, dass der Schuh, habe ich ja eben gesagt, nicht funktioniert hat mehr für dich, da wo die Krämpfe da waren oder wo die Power weg war. Und das ist ja auch genau das natürlich für uns Triathleten irgendwie im Ironman nachher, wo du nicht mehr frisch bist. Man muss da echt aufpassen, welchen Schuh man wählt. Es kann ja schön sein, wenn du Tausender läufst, dass es der schnellste Schuh ist und auch super dafür ist. Aber es gibt ja auch Schuhe, die haben trotzdem eine Carbonplatte, aber die haben noch eine Ferse. Das heißt, wenn du wirklich einfach so am Limit und müde bist, du musst halt dann, wenn du weißt, dass du nicht, wenn du 6er Schnitt läufst, über den Ballen läufst oder über den Vorfuß noch, dann kannst du die Dinger nicht laufen, wo die Ferse fehlt. Weil das ist halt einfach. Die sind wirklich, die haben sowas von gegen, die haben dir dann nicht -3%, sondern +6% gebracht, die Schuhe. Also ich bin mir relativ sicher, dass du wahrscheinlich die letzten Kilometer noch dann nochmal 10, 15 Sekunden hättest schneller laufen können mit einem normalen Schuh, weil du wirklich diesen Laufstil dann einfach über die Ferse draufplatschen und weiter, aber nicht diesen Ballerina-Zehntanz mit der Skisprungschanze, was wir jetzt gerade schon gesagt haben, Zehen nach oben und irgendwie die Beine nach vorne schwingen. Also da hat 100% der Schuh gegen dich gearbeitet. Also das war krass. Und ich habe schon gesehen beim Hingehen am Start, da bin ich mit Fritz hinter dir gelaufen. Mhm. Und dann meinte ich so, Alter Fritz, guck dir mal Bastis Ferse an, wenn er geht. Und das war wirklich schon so wie so Entenfüßchen. Die Zehenspitzen waren vorne hoch, die Fersen hinten und so komisch zur Seite gedreht, die Füße, weil du so richtig weggeklackt bist. Und das war bei Nils besser, wo er drin gegangen ist in den Schuhen, schon ganz normal. Und das war auch am Ende, wo Nils gejoggt ist, da war jetzt die Probleme mit dem Schuh nicht so da. Weiß nicht, ob das dann wahrscheinlich laufstilmäßig sonst was ist oder weil Nils eh schon so locker gejoggt ist. Aber das sah halt alles noch kontrolliert aus. Aber das war echt crazy bei dir, wie das aussah mit dem Schuh.
Ja, also man muss auch, es fühlte sich auch crazy an, ehrlich gesagt.
Man muss auch sagen, also Basti hat schon auch eine krasse Pronation. Also das war vor 2-3 Jahren in Hamburg echt krass. Da bist du den Adidas gelaufen und das ist bei Basti tendenziell auch so. Und ich habe im Training auch ein bisschen darauf geachtet, wenn er, gut, den Schuh bist du jetzt so oft nicht gelaufen, aber das sah eigentlich immer ganz gut aus. Was ja ganz interessant ist, ich weiß nicht, ob einige das gesehen haben, der Sebastian Savé, der gewonnen hat, wie der auch proniert. Also ja, da waren auch Situationen kurz vor dem, da gibt es ein Reel, wo er kurz vor dem Brandenburger Tor ist. Und gerade auch links kommt er auch, also es ist krass, das zu sehen. Aber man muss halt immer sagen, die Pronation ist ja auch natürlich, oder bei vielen, einige haben eine Supination, der Großteil hat eine Pronation. Das hast du ja von klein auf. Das heißt, von klein auf, wenn du dich bewegst, wenn du gehst, wenn du läufst, pronierst du. Das ist ja auch eine natürliche Bewegung. Und das sieht er natürlich bei diesen Geschwindigkeiten. Ich meine, die Jungs rennen da mit 21 km/h über die Straßen, sieht das natürlich ganz extrem aus. Der Körper ist es aber gewohnt.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Was aber halt nicht gewohnt ist, ist, dass er halt nachher keine Ferse mehr hat. Dass er halt einfach nicht mehr über den Rückfuß ablaufen kann. Und ich meine, das hast du ja selbst auch bei Topläufern, die auch über die Ferse laufen. Weil ja immer so, auch Fersenläufer. Du siehst halt einfach Weltklasse-Läufer, die über die Ferse aufsetzen. Ja. Aber wenn die natürlich nicht mehr da ist, dann wird es natürlich zum Problem, absolut. Und dann ist natürlich auch noch das Problem, dass du, was bei Basti auch ganz spannend ist, ist mir aufgefallen bei deinem Zieleinlaufbild kurz vor dem Brandenburger Tor. Normalerweise hat Basti wirklich nahezu eine perfekte Vorlage von diesen 4-5 Grad im Oberkörper. Wenn du das aber natürlich nicht mehr halten kannst, aus welchen Gründen auch immer, weil dir Salz fehlt, weil dir die Energie fehlt, dann fällst du nach hinten. Und dann kannst du ja gar nicht mehr über den Mittelfuß abrollen. Und wenn dann natürlich noch die Ferse fehlt, dann wird das natürlich tatsächlich ein Riesenproblem. Fritz hat ja diese eine Story gepostet, wir haben uns wirklich scheckig gelacht. Dann meinte dann Basti echt, Alter, ich sehe aus wie Goofy. Und dann meinte er, du siehst aus wie Goofy, aber mit verbundenen Beinen. Also das war wirklich, das war echt so, so krass. Und aber umso mehr Respekt, dass du das wirklich so durchgezogen hast. Das ist ja, das Krasse.
Das war krass.
Also das ist, weil du bist halt echt einfach immer noch diese 2,54 gelaufen. Und das war auch tatsächlich das, was mich dann so ein bisschen aufrechterhalten hat, als Nicky Boy kam. Da hatte ich dann übrigens das erste Mal den Eistee. Und ich habe dann die ganze Zeit gedacht, Alter, fuck, die Jungs sind jetzt ja schon lange im Ziel. Und ich habe halt so gerätselt, ist Basti jetzt Bestzeit gerannt oder nicht? Und dann hatte ich Nicky Boy gefragt. Ich so, Nicky Boy, was ist Basti gerannt? Und dann war der 2,54. Und das war dann so, wo ich gedacht habe, geil, wenigstens einer von uns. Das war ja so das Minimalziel. Weil das wäre natürlich bitter gewesen, wenn das, stell dir vor, du wärst jetzt eine 2,55 hochgerannt. Das wäre halt echt hart gewesen. Dann wärst du nicht mal Bestzeit gerannt. Also ist ja letztendlich egal. Aber für einen selber bedeutet das ja doch viel. Und das war halt so das Minimalziel, dass du halt schneller rennst. Und das war natürlich gerade unter den Voraussetzungen dann wirklich sensationell. Also wirklich nochmal Riesenrespekt und saustark durchgezogen.
Ja. Also ich muss dazu sagen, es fühlt sich, also diese, wie ich zum Schluss gelaufen bin, das war dann ja immer noch eine 440er Pace, glaube ich, oder
446,
sowas.
446, ja.
Das fühlte sich an wie eine 8er Pace. Und ich glaube, wenn Fritz, weil Fritz hat gesagt, Basti, laufen wir, du bist immer noch schnell. Und er hatte mich dann zwischendurch irgendwann bei Kilometer 37 oder so, als es mir dann nicht mehr so gut ging, sagte er, was ist deine Bestzeit? Da müssen wir drunter bleiben. Und sagte dann auch zum Ende, ja, wir müssen noch ein bisschen draufbleiben, das wird eng. Dann, das hatte ich dann natürlich im Kopf. Aber gefühlt war mein Körpergefühl, ob ich jetzt gehe oder so laufe, wie ich laufe, ist eigentlich scheißegal, weil ich laufe doch jetzt sowieso schon eine 7er Pace, ne? Und ich glaube, wenn ich alleine gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich den Joker gezogen, zu sagen, oh, jetzt mal ein paar hundert Meter ein bisschen gehen, ne, ein bisschen die Beine ausschütteln. Und dann verlierst du ja Minuten direkt, wenn du gehst. Aber vom Gefühl her ist es dann eben, deswegen konnte Nils ja am Anfang wahrscheinlich auch nicht langsamer laufen, weil du denkst ja dann, du stehst. Dann laufen alle an dir vorbei und das ist dann vom Kopf her irgendwie schwierig einzuordnen. Und ich glaube, dass da Fritz einen großen Anteil hatte, mich dazu zu bewegen, einfach weiterzulaufen. Und ich hatte dann irgendwann dieses Ziel, ich will Bestzeit laufen unter allen Voraussetzungen. Mhm. Und ich hab versucht, an andere Sachen auch zu denken. Ne? Ich habe dann, ihr hattet ja mal mit dieser, wie heißt sie denn nochmal?
Mit Annette.
Die Psychologin. Ja. Annette. Und ich habe echt so Sachen, denk an deinen kleinen Finger, denk, ich habe wirklich an andere Sachen gedacht als an meine Beine, um mich irgendwie abzulenken und geistig irgendwie nicht Krämpfe, oh, dir geht's so schlecht, sondern gleich ist es geschafft. Du kannst noch Bestzeit laufen, so ein bisschen mich in Euphorie zu versetzen. Und das hat schlussendlich dann auch hingehauen.
Das ist auch so geil. Du hast ja auch genau das im Ziel. Ich weiß es noch. Also ich kam an, habe euch getroffen im Ziel und du hast mir sofort erzählt, Alter, also erstmal auch von mir natürlich allerkrassesten Respekt, wie du das Ding irgendwie zu Ende gebracht hast. Das war so geil zu sehen auch von außen. Und genau das hast du dann auch wieder gespiegelt. Also das war das Erste, was du mir gesagt hast, boah, ich habe ein neues Level von Crunch-Time freigeschaltet. Also ja. So dieses, so gequält habe ich mich in meinem Leben, das war das Härteste, was ich je sportlich gemacht habe. Und ich habe nur an Blumi gedacht. Einfach mit den Krämpfen weiterlaufen. Und dann haben wir schon spaßhalber gesagt, ab jetzt heißt du Basti Blumi Schreiber. Das war dann so im Ziel der beste Gag. Also das war wirklich, das weiß ich noch, da habe ich auch, muss ich jetzt so dran grinsen, du guckst an, boah, das war so hart. Ich habe ein neues Level freigeschaltet. So richtig stolz und so. Also kannst du natürlich auch richtig stolz drauf sein, sowas. Weil das ist das, was natürlich Nils komplett gefehlt hat dann, was er gesagt hat. Er sagt gar keine Ausreden, sondern ja, er hat die Crunch-Time aufgebraucht in seinem Leben. Ab 50 gibt's keine mehr, der Lack ist ab.
Ja, ich glaube, das hat gar nichts mit dem Alter zu tun. Das hat, glaube ich, tatsächlich damit was zu tun. Also A, wie du es willst natürlich. Also es ist immer eine Frage des Wollen und auch des Warums. Und das ist tatsächlich so, ich merke auch zum Beispiel, wenn ich um Positionen race, was ja früher immer der Fall war, das war zum Beispiel auch beim Halbmarathon. Also wenn ich jetzt beim Halbmarathon nicht hätte aufs Treppchen laufen können, wäre ich, glaube ich, auch nicht so hart gerannt. Wenn es da irgendwie um 4, 5, 6 gegangen wäre, das ist natürlich völlig egal, ob du jetzt bei diesem Blankenese-Halbmarathon auf dem Treppchen stehst oder nicht, wo eh die absoluten Topläufer nicht da sind. Aber für einen selber, du bist dann da an zweiter Stelle, dann sagst du dir, nee, ich zieh da durch. Und es ging halt früher immer irgendwie um Positionen. Und dann gehst du halt tief. Wenn es dann aber halt irgendwie um Zeiten geht, die du ja auch schon alle mal erreicht hast.
Ja, darauf wollte ich ja hinaus.
Das ist halt einfach echt so. Dann sagst du dir, okay, was soll ich jetzt, was soll ich einen Halbmarathon unter 3? Also, und das ist jetzt auch, also ihr habt ja gerade gemerkt, wie viel Respekt ich auch davor habe und was ja selbst eine Minute, das ist ja eigentlich, ist es ja totaler Bullshit, ob du jetzt eine 2,55 rennst oder eine 54 rennst und jeder, der es noch nie gemacht hat, der wird jetzt zuhören und wird denken, Alter, was redet der da für einen Scheiß, der kann 4 Tage später nach dem Marathon immer noch nicht gehen, ist ein schlauer Typ und der freut sich riesig, dass er jetzt eine 2,54 gerannt ist, das macht doch keinen Unterschied, aber für einen selber bedeutet das ja in der Situation die Welt.
Ja.
Und das ist ja auch das Faszinierende, wie tief man gehen kann, wenn man was will oder um einfach 20 Sekunden schneller zu rennen, als man es jemals gelaufen ist. So. Das finde ich halt, total faszinierend. Und das war dann bei mir tatsächlich auch. Also ich habe dann am Ende gesagt, komm, du bringst dieses Ding irgendwie mit Anstand durch. Dann habe ich mich nochmal tierisch gefreut, als ich auf dem letzten Kilometer Hadi gesehen habe. Dann habe ich ihn auch nochmal umarmt. Ich so, Hadi, und er auch so, ey, was machst du denn hier? Und das Absurde ist, dann laufe ich da aufs Brandenburger Tor zu, jogge das Ding irgendwie zu Ende und auf einmal sehe ich, warte mal, unter 3,30 kannst du ja auch noch schaffen. Auf einmal ist dann wieder so eine klassische Marke und dann denkst du, okay, komm, 3,29 ist schon geiler als 3,30. Und ich habe dann natürlich nicht mehr gepusht, aber ich bin dann halt schon weitergelaufen, damit ich halt mit 3,29 irgendwas reinkomme und nicht mit 3,30. Also wo du auch denkst, was für ein Bullshit. Das ist dann auf einmal dann doch wichtig, dass du halt, weil es sind ja immer diese klassischen Zahlen und ich weiß halt, wie viele Athleten, auch die ich betreue, für die dann halt einfach eine 3,30 so eine magische Zahl ist. Und dann habe ich auch gedacht, ja, guck mal, so ist das halt. Für die ist es dann halt einfach so wirklich so diese Welt. Und das ist halt echt, das kann man, glaube ich, tatsächlich nur dann verstehen, wenn man das selber mal gemacht hat, wenn man selber mal so eine Bestzeit gejagt hat und was das dann halt bedeutet, wenn man das dann halt schafft. Also wirklich, sau stark.
Ich muss noch eine geile Geschichte erzählen, die habe ich noch vergessen. Als das mit meinen Krämpfen losging, hat Fritz das nach außen kommuniziert, dass ich Krämpfe habe. Und das ist ja bei mir schon bekannt, dass das passieren kann. Ich habe ja eigentlich immer Gurkenwasser mit. Und meistens, wenn ich Gurkenwasser mit habe, passiert mir das nicht. Aber ich habe es, also es wirkt tatsächlich. Also ich habe das auch schon beim Radfahren gehabt. Einen Schluck Gurkenwasser und dann sind die Krämpfe weg. Es gibt ja auch, vielleicht muss man da auch dran glauben, aber bei mir funktioniert es.
Nein, hat Pumi ja bei der Strade Bianchi auch gemacht, habe ich erzählt.
Ja, ich hatte mein kleines Fläschchen mit, habe das aber nicht befüllt und Pia meinte dann auch, willst du nicht irgendwie Gurkenwasser mit? Nee, brauche ich nicht. Und dann hat Fritz das bei Kilometer 35, 36 nach außen kommuniziert und irgendwann stand Pia am Rand und dann sagte Fritz, oh, Pia hat was, ich hol dir das eben. Und dann dachte ich, oh geil, Gurkenwasser. Und dann kam er wieder und sagte, hier, Ayran. Da habe ich gesagt, was? Ayran, du sollst Ayran trinken, da ist Salz drin. Ich sage, ich kann jetzt kein Ayran trinken, das geht nicht. Vor allem, wenn du was im Kopf hast, was jetzt kommt, ne? So Gurkenwasser, also was Wässriges, irgendwie salzig. Und dann hier Ayran, also schon, wie er das gesagt hat und mir diesen Becher hinhielt. Diesen, weißt du, das ist ja wie so ein Sahnebecher, so ein Plastikbecher, wie er mir den dann hinhielt und mich auch so ein bisschen fragend anguckte, weil er dachte, ja, wahrscheinlich habe ich das bestellt, dass sie mir das geben soll. Und dann habe ich gesagt, Fritz, das geht nicht. Und dann ja, hat er das wieder zurückgegeben. Und schlussendlich, die haben halt versucht, Gurkenwasser zu besorgen, aber da war halt nur so ein Dönerladen. Und dann haben sie gefragt, hast du irgendwie eingelegte Gurken für deinen Döner? Nee, habe ich nicht. Ja, was haben wir denn, wo Salz drin ist? Ayran. Also der Gedanke war ja nicht schlecht, weil da ist auch viel Salz drin.
Aber herrlich.
Da habe ich nicht runtergekriegt in dem Moment, leider.
Verständlich. Da hätte ich auch meine Schwierigkeiten mitgehabt. Vor allem, wenn du irgendwie so eine Notlösung hast und dann kommt so was, wo du gar nicht mitgerechnet hast und dann denkst,
ja, überhaupt nicht.
Jetzt so einen Joghurt mir reinkippen hier. Dann, also, nee. Ich hätte genauso reagiert. Geil. Ja, aber ich finde halt, um nochmal auf diesen Punkt zu kommen, genau darauf wollte ich hinaus, Nils, dieses, die Bestzeiten von dir sind weit, weit weg und Basti konnte halt natürlich da seine Bestzeit erreichen und dann hast du auch eine ganz andere Motivation, da eben durchzugehen und kannst auch ganz anders irgendwo tief gehen und das ist ja am Ende des Tages, du hast gesagt, ja, ob du das mal gemacht hast oder nicht, aber ist ja egal, dieses persönliche Level, auf dem du bist, was man ja auch so schnell verliert oder was dann auch, wo wir hier auch im Podcast immer mal wieder Ärger würde ich es jetzt nicht nennen, aber Nachrichten bekommen, ich finde das total scheiße, dass ihr dann immer so redet über 4-0 und 4-30 und keine Ahnung was für Zahlen. Aber das ist ja gar nicht, das kann ja gar nicht jeder schaffen. Aber darum geht's ja nicht. So, wir können ja nur über unsere eigenen Zeiten, Ziele, sonst was sprechen. Und das ist doch das Schöne an diesem Sport. Egal was du machst, du kämpfst ja immer an deinem Limit. Und das ist ja für jeden dann einfach hart und für jeden geil, sich selber persönlich zu verbessern und diese Zeiten zu erreichen. Und wenn man dann sieht, du hast es gerade so schön gesagt, jetzt von außen, jemand, der es noch nie gemacht hat, denkt sich so, der hat sich jetzt so sehr wehgetan, um statt einer, also um irgendwie nicht mal eine Minute schneller zu sein, als er schon mal war. Warum? So, why? Hey, geh doch einfach raus, geh zum Kiosk, hol dir ein Bier, setz dich da hin und mach irgendwann nochmal, wenn du da einen guten Tag hast oder so. Also, wieso quälst du dich dann so? Und jetzt vor allem im Nachgang kann man sagen, ja, noch dümmer, es ist jetzt Donnerstag und du kannst immer noch nicht wieder ordentlich auf Toilette gehen und wieder aufstehen. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Aber jeder, der das einmal gemacht hat, kann, glaube ich, das zu 100% nachvollziehen, denkt sich, boah, geil, das ist eine geile Motivation. Nächstes Mal muss ich auch einfach, wenn ich sowas hab, durchrennen und dann wird das schon und man kann es schaffen und man muss sich einfach quälen. Und das ist ja sowas von faszinierend am Ende, sowas zu sehen und das auch von außen zu sehen. Diesen Marathon, ich habe ja am Anfang mitgelaufen, jedem geht's noch gut, alle sind happy, geil drauf. Dann stand ich bei 21, da ist mir Nils ja, wie gesagt, durchgerutscht, den habe ich da nicht gesehen. Ich bin, das habe ich noch vergessen, ich bin sogar noch den Tracker drauf geguckt, hinterher gesprintet zu dem Punkt, wo du angeblich bist, aber ich konnte dich nicht finden. Bin dann noch 2 Kilometer wie ein Geistesgestörter hinterhergerannt und also das war...
Ich stand aber irgendwann nochmal am Baum und habe gepinkelt, ich weiß nicht mehr, wann das war. Aber es kann natürlich sein, dass ich dann irgendwie, weil das habe ich dann schon irgendwo so gemacht, wo ich jetzt nicht präsent stehe und wo ich denke...
Ja, kann sein, dass das dass genau pinkel. Da war, weiß ich nicht. Kann natürlich genau da sein, aber das war dann so dieses 21, wo du gesehen hast, oh, bei vielen wird jetzt hier die Hitze heute auch zum Problem. Also bei Halbmarathon 90% schon so einen hochroten Kopf und du hast es darin bubbern gehört. Mhm. Und dann dieses Teil bei 35, 36. Ein paar, wo du gesehen hast, die wirklich noch gut waren und durchgelaufen sind, aber da vorne, wo Basti war, alle Suffer-Mode, also richtig, richtig Suffer-Mode, voll on. Und das tat da allen irgendwie, die um Basti rum waren, weh, ganz wenige, die noch gut aussahen. Und dann, je weiter du nach hinten kamst, desto ja, mehr waren noch dabei, wo du sagst, okay, die sind kontrolliert noch, das passt noch und da hätten vielleicht auch der eine oder andere noch schneller laufen können. Das war auch super interessant zu sehen, wie viele bei so einem Marathon dann wirklich auch hops gehen. Also wie viele da irgendwie gegen eine Wand rennen, weil sie natürlich diese Bestzeiten jagen und irgendwie versuchen, da hinterher zu gehen. Und ganz am Ende, oder was heißt ganz am Ende nicht, aber ich bin dann irgendwann vom Ziel ja wieder zum Hotel zurück und unser Hotel war an der Strecke. Und das war dann wahrscheinlich so 4 Stunden 30 Marathon oder sowas. Da sind voll viele noch gejoggt, haben sich unterhalten. Also das fand ich auch nochmal richtig cool zu sehen, diesen Unterschied in einem Marathon. diese unterschiedlichen Ansätze. Also es gibt auch Leute, die laufen einfach, weil die es geil finden in der Stadt. Es ist gesperrt unter ganz vielen Leuten und die haben einfach Spaß daran, quatschen dann mit Leuten, lernen wen kennen und haben einfach eine gute Zeit auf der Marathonstrecke. Und das ist ja auch voll geil und das ist auch Laufen. Zu dann den vorne, die wirklich ihre Bestzeiten jagen und sich sowas von wehtun, wie eben Basti, wie er es beschrieben hat. Also diese Bandbreite auch in so einem Marathon, das nochmal von außen wieder zu sehen, finde ich einfach faszinierend und total geil. Also wie viel dieser Ausdauersport einfach dann da ausmachen, was es sein kann. Von irgendwie persönlichen Bestzeiten jagen zu dann ganz vorne den Profis bis hin zu einfach Spaß haben, ist da für jeden irgendwie was dabei und es kommt immer auf die persönlichen Ziele an. Und das finde ich halt einfach, das fand ich für mich nochmal total geil, das zu sehen, was es für Unterschiede in so einem Rennen gibt. Und das, finde ich, muss man auch noch viel mehr so ein bisschen wieder in dieses eigene Ding mit reinnehmen, selbst auch wenn du ambitioniert bist. Weil wie schnell verlierst du dich, einfach immer darin zu gucken, oh ja, die anderen sind besser und oh, bei mir wird's heute nichts und jetzt gebe ich mich komplett auf. Was da so ein bisschen bei dir dann war, Nils? Weil hättest du einfach gesagt, okay, wie bei Kilometer 10, ich laufe jetzt 3 Stunden, ich bin mir sicher, die hättest du, also vielleicht wärst du dann 3:05 gelaufen oder was auch immer, aber diese 3:30, hättest du irgendwie da geschafft, mental einen Switch zu finden und schon früher rauszunehmen, hättest du das doch eigentlich locker machen müssen, weil am Ende, wo du bei mir warst, bist du ja auch wieder gut gelaufen und gut gejoggt.
Das ist ja das Absurde. Ich bin ja die ganze Zeit, wenn ich gelaufen bin, gut gelaufen. Also ich bin auch relativ lange, immer wenn ich gelaufen bin, 4:20er, 4:40er Schnitt gelaufen. Ich weiß auch gar nicht jetzt im Nachgang. Das ist ja das Faszinierende auch im Nachgang. Das Negative verdrängst du ja sofort und sagst dir dann, warum bist du gegangen? Also es war bei mir definitiv auch energetisch gesehen oder halt versorgungstechnisch gesehen. Also mir hat auch Salz gefehlt, weil ich hatte nachher auch selbst bei dieser Pace Krämpfe. Also das habe ich schon auch gemerkt. Also ich war halt einfach auch dann tatsächlich leer. Was du aber halt gesagt hast, das ist ja eine ganz faszinierende Geschichte auch des Ausdauersports. Das sind dann ja auch so diese individuellen Veränderungen. Und das ist ja eigentlich so, wie viele auch zum Sport kommen. Da haben wir auch schon oft drüber geredet. Und das ist aber echt ganz cool, das dann wieder am eigenen Leib zu merken. Du fängst irgendwie an mit Joggen, aus welcher Motivation auch immer, weil du dich seit dem Studium mal wieder bewegen willst. Und auf einmal merkst du so, oh, irgendwie ganz cool, hätte mal Bock so einen Halbmarathon. Zehner ist, glaube ich, nicht, also machen auch einige, aber so Halbmarathon, das ist ja dann immer so der Klassiker. Und dann sagt man, oh, würde ich auch so einen Marathon schaffen? Und am Anfang geht's ja immer nur ums Schaffen, der Distanz. Und dann ist es ja so, dann hast du es gemacht und dann bist du entweder happy und machst dann Haken dahinter. Im schlimmsten Fall hörst du dann wieder auf mit dem Sport. Das finde ich immer sehr, sehr schade. Aber im besten Fall sagst du dann einfach, nee, ich laufe vielleicht auch mal einen anderen Marathon. Und mir geht's immer darum, einfach nur das Ziel zu erreichen. Oder aber du fängst dann irgendwann an, so einen Zeitanspruch zu haben, dass du halt sagst, okay, ich möchte das Ding ganz gerne mal unter 4 Stunden laufen oder ich möchte das Ding mal ganz gerne unter 3:30 laufen, dann schaffst du das auch und dann kommt vielleicht so eine Grenze, die dann so magisch ist, das ist dann so die 3-Stunden-Marke oder unter 3:15 oder was und dann fängt es an, nicht mehr ums Finishen zu gehen, sondern dann geht es ums Racen. Und dann bist du ja in dem Status, wo Basti jetzt war, wo halt einfach wirklich das elementar ist, ob du 2:59 läufst oder 3 Stunden und 5 Sekunden. Und das ist ja schon mal ein ganz, ganz, ganz großer Switch. Das merkst du dann auch im Rennen, wo du wirklich siehst, da sind jetzt Leute, das habe ich ja auch gehabt dann, als ich in diesem 3:30er-Bereich war, wo wahnsinnig viele einfach nur eine gute Zeit haben, das Ding echt gejoggt sind, andere aber halt richtig am Crunchen waren, weil sie halt irgendwie diese 3:30 knacken wollten, was ja für viele auch eine magische Grenze ist. Und das ist, glaube ich, auch so dieses Faszinierende an diesem Ausdauersport, dass du es halt mit komplett, du hast bist an der gleichen Startlinie, aber du hast komplett unterschiedliche Ansätze. Und irgendwie bist du dann doch wieder in einem zusammen verbunden. Und das Oberste ist halt, dass du irgendwie versuchst, dieses Ziel zu erreichen. Und dann gibt es aber halt noch diese zig Untergrenzen und das kann sich natürlich entwickeln. Und da muss man halt auch einfach bewusst rangehen und sagen, okay, das will ich jetzt erreichen. Und du hast, also ich habe mich das auch gefragt, warum bin ich nicht früher halt einfach schon diese Party-Pace gerannt und ich konnte es wirklich zwischen 10 und 15 nicht, was mich im Nachhinein auch total ärgert. Ich glaube wirklich, wenn ich da wahrscheinlich auf 4:20 gegangen wäre, ich meine, das sind halt einfach 20 Sekunden.
Das ist viel, Kilometer. Richtig viel.
Das renne ich dann tatsächlich auch mehr oder weniger aus der Fettverbrennung, dann brauche ich auch nicht so viele Carbs. Durch die Hitze natürlich, aber doch deutlich weniger als bei 4er-Schnitt oder 4-5er-Schnitt. Dann wäre ich wahrscheinlich, ja, das wäre dann irgendwie knapp unter 3 Stunden gegangen. Und du bist dann ja auch eine halbe Stunde früher im Ziel. Das darf man halt auch nicht vergessen. Es ist ja schon auch cooler, eine halbe Stunde früher zu Hause zu sein, als noch eine halbe Stunde länger auf der Strecke unterwegs zu sein. Habe ich halt nicht geschafft. Aber das ist schon elementar. Und wir hatten ja auch eine Frage, Nicky Boy, ich glaube, hat dir geschrieben, einer, der eigentlich, was wollte er? Ich glaube, er wollte 3:30 laufen und ist dann aber auch hops gegangen und ist dann irgendwie mit 3,42 ins Ziel gekommen und hat dann gefragt, ob die Hitze ein Thema ist. Und natürlich, also Hitze ist immer ein wahnsinniger Thema, weil man braucht halt einfach sehr viel Energie, um den Körper runterzukühlen, um halt einfach dafür zu sorgen, dass die Körperkerntemperatur nicht hochgeht. Es wird sehr, sehr viel ins Schwitzen investiert. Das ist jetzt, haben wir schon oft über Heat Prep drüber geredet. Da ist sehr, sehr viel passiert. Da werden wir auch in den nächsten Wochen nochmal näher drauf eingehen. Aber natürlich machen Hitzerennen, sind nicht so schnell wie Rennen, die halt bei Top-Temperatur gelaufen wird. Interessanterweise ist auch tatsächlich die beste Temperatur, um Marathon zu laufen, sind tatsächlich 11 bis 12 Grad. Wo jetzt viele sagen würden, das ist ja eigentlich viel zu kalt, ist es aber nicht. Es ist wirklich so, dass man am Start eigentlich so ein bisschen frösteln muss, weil dann hat man halt die niedrigste Schweißrate, hängt auch ein bisschen dann mit dem Luftdruck zusammen, der bei 12 Grad noch ein bisschen anders ist. Aber das ist so die perfekte Temperatur, um halt Höchstleistung zu bringen. Und was dann halt nochmal erschwerend hinzukam, und das sieht man halt auch ganz häufig, ist, dass es halt einfach die Wochen vorher schon kalt war. Wenn du jetzt die Wochen vorher auch schon so ein Wetter gehabt hättest und jeden Lauf in diesen Hitzebedingungen absolviert hättest, dann bist du ganz anders hitzeadaptiert, als wenn du schon 2-3 Wochen lang Herbst hast. Und halt, wie gesagt, Basti ist im Longsleeve gerannt die Woche davor. Und das war jetzt nicht übertrieben. Er hat schon einen Spruch von mir gekriegt. Ich habe gesagt, alter Basti, wir haben immer noch 14 Grad. Du brauchst jetzt keinen Longsleeve, weil wir wollen ja heute nochmal 15 Kilometer Race Pace laufen. Aber vom Empfinden her ist es halt was anderes. Und man kann bei diesen Bedingungen, das hat man auch bei Savi gesehen, das wäre wirklich spannend gewesen, tatsächlich, wenn gute Bedingungen gewesen wären, ob er Weltrekord, weil er ist ja immer noch 2:02 gerannt. Also es war ja wirklich so unfassbar stark. Also es war wirklich ein krasser Lauf, den er da ins Parkett gebrettert hat. Die Pacer, die eigentlich alle so waren, dass sie ihn relativ lange auf 2 Stunden hätten pacen können, auch die sind hops gegangen. Also das muss man ja auch sagen. Also diejenigen von euch, die nicht die Zeiten gerannt sind, das ist völlig normal, dass man halt einfach bei Hitze nicht so performen kann wie bei deutlich kühleren Temperaturen und auch gerade dieser Wechsel von, wir haben die Wochen vorher schlechteres Wetter gehabt, kühlere Temperaturen und dann am Tag X ist es dann doch sehr, sehr, sehr warm. Das macht auch nochmal sehr viel aus.
Und also auch viele erfahrene Marathonis, die ich kenne, die hier auch aus Hamburg und so, auch ein Benny Franke oder so, der nach dem Ziel zu mir kam und sagte, boah, was war das da draußen? Es war ja einfach so brutal. Also man wusste, es wird warm, aber ich glaube, mit der Form der Wärme haben die meisten doch dann nicht gerechnet. Also dass es sich auf der Strecke so warm anfühlt. Und ich glaube, da sind einfach viele, haben das unterschätzt.
Es war ja auch nochmal, also es war vorhergesagt irgendwie bis 25 Grad. Ich habe dann während des Marathons nochmal aufs Handy geguckt und da waren es dann schon auf dem Handy irgendwie 27 und teilweise 28, was angezeigt wurde. Also nochmal eine deutliche Schippe drauf und dann geht es ja Richtung 30. Das ist dann halt einfach schon wirklich krass. Und diese Hitze hat natürlich auch noch dazu geführt, dass Nils im Ziel, ich habe eben schon Bastis ersten Satz zu mir im Ziel gesagt, dass er ein neues Level freigeschaltet hat. Und das schließt jetzt ein bisschen den Kreis zum Anfang, was ich eben gesagt habe. Ich habe Nils gefragt, ob er jetzt Hamburg da noch machen will oder nicht. Und die erste Aussage von Nils war dann, boah, die Vorbereitung hat mir richtig Spaß gemacht, war richtig geil, aber das Rennen hat mir gar keinen Spaß gemacht. Das war richtig, auf gut Deutsch gesagt, scheiße.
Ja, ich habe es gesagt, wie es ist. Also es ist dann auch tatsächlich, also auch die Stimmung. Ich habe die überhaupt nicht. Also meine Highlights waren immer, wenn kleine Kinder die Hände hingehalten haben und du mit denen abklatschen konnten, weil die sich natürlich tierisch freuen, weil gerade wenn du noch weiter vorne bist im Bereich von 3 Stunden, da hast du natürlich nicht die Zeit, irgendwie die ganzen Kids abzuklatschen. Und die stehen dann da und die freuen sich dann diebisch. Das war so ein Highlight, aber ansonsten, wenn du wirklich so ums Ankommen kämpfst, mir wäre es auch, selbst wenn die Straße leer gewesen wäre, es wäre teilweise vielleicht sogar noch angenehmer gewesen, weil die Leute dann nicht gesagt haben, komm Nils, weiter geht's, das geht schon noch so. Also das war...
Ist immer geil, wenn es läuft, aber wenn es nicht läuft, willst du es nicht
hören. Genau, wenn es nicht läuft, dann ist es echt so, dass lass du denkst, oh Leute, lass mich doch einfach nur in Ruhe. Was Spaß gemacht hat, war, wie gesagt, die Vorbereitung, das war echt der absolute Knaller und jetzt macht Laufen auch wieder mehr Spaß, weil du musst halt 3-mal pro Woche laufen, damit es Spaß macht. Und dieses mit den anderen zusammen zu trainieren, das war halt einfach sensationell. Was cool war, war auch tatsächlich die Leute, die man halt kannte, auch ein Dude, der ist dann, stand im Ziel mit Wintermütze, wo ich auch so dachte, alter Schwede, barfuß mit Wintermütze, gut, der war auch schon ein bisschen länger im Ziel, aber ich fand, es war auch eine halbe Stunde, nachdem ich im Ziel war, war es jetzt nicht irgendwie kalt, also da hatten wir über 30 Grad, aber dann meinte er, oh hier, und wenn ich so, was bist du denn gerannt, 2,47, und er wollte Negative Split laufen, ist eins, 1:24 angelaufen, 1:23 draufgelaufen und dann meinte ich so, ja, hast du denn nach der App trainiert? Ja, ja, ich habe nach der App trainiert, hat saugeil funktioniert. Und das ist sowas, oder auch die Dudes, die mich dann beim Laufen wieder überholt haben und die sich gefreut haben, das macht dann schon Spaß. Also das ist dann schon witzig und du hattest natürlich auch so ein paar Situationen, also stimmungsmäßig, da ging es mir aber halt auch noch einsatzweise gut, das fand ich richtig cool, war, ich weiß nicht, Basti, ob du das wahrgenommen hast, Kilometer 16, da standen so Trommler unter der Brücke und die haben dann halt echt, die haben dann so Takt vorgegeben, das war ein bisschen schneller als 180er Schrittfrequenz und das war wirklich, da bist du durchgerannt, hast echt Gänsehaut gekriegt, ansonsten habe ich stimmungsmäßig jetzt, Hadi war noch ein Höhepunkt, aber der Rest war für mich jetzt eher auf der, wie gesagt, Zuschauer an der Strecke standen oder nicht. Hat wahrscheinlich dann doch schon geholfen. Aber
Ich empfehle dann einfach für Hamburg auch den Plan zu machen, der bei uns im Club steht, weil das scheint ja besser zu funktioniert haben als dein adaptierter Plan und nicht 3 Wochen vorher nur ein Halbmarathon-Rennen. Aber das ist geil. Also alle können sich freuen auf noch eine Vorbereitung von Nils für den Hamburg-Marathon.
Nee, ich habe jetzt nicht gesagt, dass es war. Wow,
doch. Basti, hast du auch gehört, oder?
Habe ich auch gehört. Und ich glaube, wir können wieder einsteigen nächste Woche. Vorbereitung. Bisschen länger, paar mehr lange Läufe, dann geht das.
Genau, kein Halbmarathon.
Witzigerweise habe ich gestern Abend, ist mir irgendwie irgendwo der Lübeck-Marathon eingespült worden in meine Stories. Und dann habe ich gedacht, 21.10. Ich weiß nicht, irgendwie hat mich die 2:50 ja doch geärgert. Und jetzt sagt meine Uhr auch endlich, dass ich das laufen kann. Aber das habe ich dann doch wieder weggeschoben.
Warum? Lübeck ist ja auch nicht schnell. Da muss ja immer durch diesen Tunnel.
Nee, da bin ich schon mal beim Halbmarathon, habe ich die Höhenmeter überschätzt. Ja, ich bin ja noch für die 73-WM qualifiziert und kann da aus privaten Gründen aber leider nicht teilnehmen. Das heißt, eigentlich ist jetzt ab heute Off-Season. Außer nächsten Samstag muss ich noch High Rocks machen mit einem Kumpel von mir. Da sind wir angemeldet. Ich habe leider jetzt vergessen zu trainieren dafür.
Oh Gott, das wird hart. Ich habe es ja schon gemacht, das wird richtig bitter.
Also ich habe zu Erwin gesagt, ich laufe und er muss die Übung machen.
Ja, laufen müssen ja beide.
Ja, ich weiß. Also da bin ich gespannt, zumal ich jetzt noch eine Woche im Urlaub bin. Das heißt, ich kann da gar nichts machen, außer ein bisschen joggen. Also es wird wirklich ohne Training sein, aber ja, probieren wir mal aus.
Und ein Marathon, das ist mir auch bewusst geworden, das ist echt Impact. Ne? Ich habe dann am Dienstag das Lauftraining gemacht, weil die anderen nicht konnten. Ich wäre sonst, glaube ich, auch hingekommen, wäre sonst aber mit dem Fahrrad mitgefahren. Und dann musste ich noch auf einen warten, der hat noch irgendwie seine Sachen ins Auto gelegt und dann mache ich, ja, lauft schon mal vor. Und also der Großteil läuft sich dann irgendwie so zwischen 5:30 und 6er Schnitt ein. Und dann sind die halt losgelaufen und ich hatte dann so ein Loch irgendwie von 30 Sekunden. Der Kollege ist dann halt mit mir mitgerannt und ich bin dann halt losgerannt.
Nach vorne oder nach hinten?
Nach vorne. Und dann hat sich das halt wirklich angefühlt wie Race Pace. Und habe ich auf die Uhr geguckt und dann sind wir 4:45er Schnitt gelaufen. Ich habe dieses Loch nicht zugekriegt zu der Gruppe. Und bin auch nicht wirklich schneller gelaufen. Also ich bin dann, glaube ich, irgendwann 5:30 Pace gelaufen, aber es tat richtig, richtig weh. Also es ist echt
crazy. Warum hast du nicht eh das Fahrrad genommen?
Nein, irgendwie dachte ich, das geht schon noch. Und ist ja auch ganz gut. Ein bisschen Durchblutung hilft ja auch. Also das ist schon ein Marathon, egal wie schnell man den läuft, also wie nahe man an seiner persönlichen Grenze läuft. Es ist halt einfach echt lang. So. Und was die dann, sind ja auch viele Sachen für die Oberschenkel dabei, so Burpees und sowas alles. Das wird schon, wird ehrlich werden.
Also heute, wie gesagt, habe ich noch nie gehabt. Normalerweise ist so Tag 1, Tag 2 ist der schlimmste und ab Tag 3, also das wäre dann ja gestern gewesen, geht es eigentlich wieder gut. Und jetzt ist bei mir Tag 4 und ich bin immer noch, also ich könnte mir nicht vorstellen, heute laufen zu gehen. Keine Chance, auch nicht in 6er Pace oder so.
Mach jetzt mal Urlaub, mach die Beine locker. Runter. Du kannst eh nur noch tapern für High Rocks. Alles andere ist eh komplett
das ist jetzt auch, dessen bin ich mir bewusst, dass das ein Riesenscheiß war, dass ich mich dafür angemeldet habe. Aber ich habe ja jetzt ein neues Level vom
Crunch-Time-Modus.
Crunch-Time, das werde ich nochmal dann ein Stündchen auspacken müssen. Oder unter einer Stunde, denke ich, schaffen wir. Oder was meinst du?
Oh. Also ich hab 1:16 gebraucht und ich kann dir sagen, ich habe 1:10 davon gelitten. Also das Laufen und ich bin da, glaube ich, was bin ich gelaufen? So 4:30 bis 5er Schnitt bin ich gelaufen und das war wirklich Recovery. Also da habe ich mich erholt. Alles andere war sowas von hart. Also ihr macht das aber als so ein Zweier-Staffel-Ding, dass ihr
ja,
okay,
Glück.
Dann geht, da hat man ja Pausen, dann geht es wahrscheinlich ein bisschen besser. Musst du halt Erwin immer ein bisschen mehr machen lassen, dann geht's vielleicht so. Vielleicht immer so nur so 10-15% ihn mehr machen lassen, dass er es nicht merkt. Und hoffen, dass er den Podcast nicht hört, dass er die Teamtaktik, die wir jetzt hier besprechen,
die
auch
hört
nicht hört.
Den hört er.
Ja, Erwin, kurz weghören, bitte. Du musst ein bisschen Basti retten. Ja, aber das wird spannend. Viel Spaß. Aber übrigens habe ich jetzt erst gesehen, weil du eben angesprochen hast, Marbella 73 WM. Ich habe jetzt erst gesehen, auf dem Rad ist das ja ein richtiges Brett irgendwie mit.
Ja, 2.500 Höhenmeter.
Alter. Mhm. Mit so richtig steilen Anstiegen bist du irgendwie 20% oder 18% oder so.
Ja, es ist nochmal krasser als Nizza. Also es ist wirklich so die Überlegung, fährt man Rennrad mit Aufsatz oder fährt man TT? Also wirklich, wirklich eine ganz, ganz krasse Strecke.
Ja, eigentlich jetzt nach meinen ganzen Bergsessions bei der Tour de France und beim Ötztaler und jetzt mit dem Marathon wäre es, glaube ich, echt geil gewesen.
Basti, jetzt komm nicht wieder auf irgendwelche Quatschideen, das geht nicht.
Nee, es geht ja nicht. Es geht wirklich nicht. Ich kann aus privaten Gründen, das kann ich nicht. Da ist eine wichtige Veranstaltung und ja, manchmal muss man eben auch, sind andere Dinge wichtiger als nur der Sport.
Manchmal muss man eben High Rocks machen und nicht eine 73 WM in Marbella.
Für die man auch schon angemeldet ist. Das kommt ja noch erschwerend hinzu.
Ja.
Egal.
Egal.
Jetzt geht's erst.
Kannst du den Startplatz auf Nils übertragen?
Oh, keine Chance.
73 WM.
Nee. Das wird auf einmal auffallen, wenn dann auf einmal aus Bastian Schreiber so ein Weichei geworden ist, dass den Ruf hat er sich jetzt erarbeitet.
Ich habe es zwei oder dreimal auf der Laufstrecke gehabt, so bei Kilometer, keine Ahnung, 25, 30. Super Nils, das sieht noch super aus. Und dann habe ich gedacht, oh, er ist wieder da.
Kurz mal umgedreht, aber ich war 20 Minuten dahinter. Ach cool. Herrlich. Also auch nochmal ein Appell jetzt zum Ende. Diejenigen von euch, die sowas mal vorhaben, versucht wirklich irgendwie Trainingspartner zu finden. Das macht wirklich viel, viel, viel mehr Spaß. Selbst wenn es dann am Tag X nämlich nicht klappt. Also es war in der Situation, wo Nicky Boy mir dann gesagt hat, dass Basti Bestzeit gerannt ist. Natürlich ist es dann auch bei mir noch ein bisschen, weil ich der Trainer bin von Basti, ist es dann noch so ein bisschen Trainerehre, die dann gerettet wird. Aber das hätte mich auch so gefreut. Ich glaube auch, was wirklich schön war zu sehen, war, wie Kai sich gefreut hat. Also Kai ist 3:07 durchgerannt, muss man auch mal sagen. Also der hat das Ding auch anständig durchgezogen, aber war für ihn natürlich lange nicht das, was er erreicht hat, weil er halt an dieser 2:50er-Marke schon mal knapp gescheitert ist. Und eigentlich der fitteste von uns war, also wie der uns rasiert hat bei der letzten Bahn-Session 10 Tage vorher, das war schon wirklich beeindruckend. Und wie der sich darüber gefreut hat, dass Basti so eine Leistung abgerufen hat. Also wir haben uns abends dann noch beim Essen getroffen und der war wirklich, das war so schön zu sehen, mit wie viel Respekt und Anerkennung er dann gesagt hat, alter Basti, Wahnsinn, das hätte ich nie gedacht, dass du wirklich das Ding so durchziehst. War natürlich dann noch eine kleine interne Wette, die zwei abgeschlossen hatten, wer als erster ins Ziel kommt, die er dann verloren hat. Aber eigentlich ist Ausdauersport ja was man alleine macht, aber in der Gruppe, es macht so, so viel mehr Spaß und ist so viel cooler. Und guckt da wirklich mal bei euch um, ob da irgendwo vielleicht auch ein Lauftreff ist oder irgendwie eine Community. Ich meine, das ist ja auch nicht ohne Grund, dass die Communities mittlerweile immer größer werden. Das ist schon wirklich cool und auch ja, im Ausdauersport macht es gemeinsam viel, viel, viel mehr Spaß als alleine.
Ich habe noch einen Cliffhanger, ganz fürs Ende hier, den wir jetzt, also der gar nicht, ich weiß nicht, ob wir den beantworten müssen dann, aber für ein Video stellt sich, habe ich euch zwei eine Frage gestellt. Es kommt dann im YouTube-Video, Nils hat drauf geantwortet, das klären wir heute Abend, morgen Abend im Bergheim. Da nur kurz die Frage, wart ihr noch im Bergheim oder nicht?
Oh, es war echt enttäuschend, weißt du was? Ich habe mich die ganze Zeit auf diese After-Marathon-Party gefreut. Seit Wochen kein Alkohol getrunken und dachte so an dem Abend, ne, so wie vor 2 Jahren, da waren wir irgendwie morgens um 6 dann wieder zu Hause und war richtig motiviert. Und dann sitzen wir so vorm Hotel, trinken Bier und dann war Görke schon so, oh ja, ich weiß nicht, ich bin auch echt müde und noch was essen gehen, das ist ja auch ganz schön. Und Pia war dann auch so, ja nee, ich muss auch nicht unbedingt. Und dann kann Glocke ja meine enttäuschende Reaktion vortragen, aber ich war schon echt sauer.
Wir hatten erst im Ziel, hatten wir dann 2 Bierchen im Hofbräuhaus und dann saßen wir beim Spritz, ehrlich gesagt. Also wir haben dann überlegt, ob wir schlafen gehen, aber haben dann gesagt, nee, lieber noch 1, 2 Aperölchen. Und dann Basti so, ja, was, wie? Dann können wir ja gleich nach Hause fahren. Das ist doch Schwachsinn, weißt du? Wir können jetzt ja auch ins Auto steigen und dann sind wir heute Abend noch in Hamburg. Pia und ich uns angeguckt haben, alter Schreiber, bist du bescheuert? Jetzt noch Autopilot, dann sind wir um 12 zu Hause, können wir schön zu Hause pennen. Ich meine, wir hatten noch ein gutes Hotel und alles. Aber du warst dann, musst du auch sagen, du warst dann auch ganz dankbar. Kai wollte unbedingt noch los. Der war dann auch wirklich, das war Party Animal. Und wir waren irgendwie auch alle unkaputtbar. Das ist ja auch so absurd. Du trinkst 7, 8 Wochen keinen Schluck Alkohol und auf einmal trinkst du dann doch 1, 2 Kaltgetränke und ist aber irgendwie, merkst du gar nichts. Das ist, also eigentlich müsste es ja genau konträr sein. Das war absolut absurd.
Ist es auch. Ihr wart wahrscheinlich komplett voll, aber ihr wart alle auf dem gleichen Level, dass ihr dachtet.
Nee, nein, waren wir nicht. Ja. Nein, wirklich nicht. Tatsächlich nicht. Aber also wir waren um 11 im Bett und wir sind nicht mehr losgezogen.
Ah. Naja, schade.
Also Bergheim steht immer noch auf der Bucketlist.
Dann können
geschweige denn, dass wir da überhaupt irgendwie reinkommen würden, aber
wir sehen viel zu gesund aus.
Versuch macht
nicht
klug.
Rein. Genau.
Naja, so wie du gegangen bist, Basti, wäre das vielleicht
schon
wieder...
Ja, ich wäre reingekommen.
Vielleicht wäre das wieder ein Pluspunkt gewesen. Also, ich hätte das schon gern gesehen, noch irgendwie so ein paar interne Handyvideos, wie du versuchst zu tanzen mit den Beinen, die du hattest, aber...
Ja, das wäre, weiß ich auch nicht.
Nein, Nicky Boy, du warst aber auch ganz dankbar, als wir geschrieben haben und gesagt haben, Nicky Boy, ich glaube, wir ziehen nicht mehr los, und du dann gleich geschrieben hast, okay, gut, es ist auch in meinem Sinne.
Ja, ich hatte ein bisschen FOMO, wenn ihr noch losgezogen werdet, aber ja, das stimmt.
Gab es keinen Grund zu.
Ja, das ist gut.
Holen wir nach.
Geil.
Gut, Männer.
Männer, herrliche Episode. Schöne Erfahrungsbericht, Berlin-Marathon. Könnt ihr euch schon mal wieder drauf freuen. Dann hoffentlich mit besserem Ergebnis im April, Nils, ne?
Ja, dann bin ich dann der Host und du bist der Gast. Das machen wir dann ganz entspannt. Ja, das ist echt faszinierend, ne? Dieses Mindset im Ausdauersport, dass man halt einfach im Ziel nie wieder während der Strecke schon auf gar keinen Fall mache ich den Scheiß nochmal. Ist ja wirklich furchtbar. Und wie schnell das dann doch wieder geht, dass du dann dich im Kopf betrügst, dass alles gar nicht so schlimm war, du da Potenzial hast.
Und die Vorbereitung hat auch Spaß gemacht, darum geht's
mega,
doch.
Mega, nein, ach total. Und das muss man halt auch tatsächlich sagen, das ist ja auch so, also wo man dann sagt, naja, du kannst doch auch so, man macht es halt einfach nicht. Ich habe wirklich easy, ich weiß nicht, wie viele Läufe, die ich nicht gemacht hätte, wenn ich nicht für den Marathon angelaufen wäre, dann hätte ich die einfach nicht gemacht, also schon alleine im Urlaub.
Du bist ein besserer Mensch deswegen.
Ja, das weiß ich jetzt nicht.
Doch, körperlich.
Ja, definitiv.
Körperlich,
also nein,
für dich, du hast was Gutes für deinen Körper und für deine Gesundheit getan mit dieser Vorbereitung. So, das wollte
voll.
Ich sagen.
Genau. Also ja. Basti hat am Tag X nichts Gutes für seinen Körper getan.
Nein.
Das steht auch fest.
Das fragen natürlich auch immer viele Arbeitskollegen und alle, ne, dass die dann sagen, sag mal, meinst du eigentlich, was du da machst, dass das in irgendeiner Form gesund ist? Und ich habe jetzt auch gesagt, ich glaube, der Weg dahin schon.
Ja, klar,
weil man da viele Sachen macht. Das Rennen selber würde ich jetzt auch mal in Frage stellen.
Das Rennen selber ist wie so eine gute Partynacht, wo du einmal richtig schön dir einen reinschöpfst.
Ja. Schönes Schlusswort. Sehr gut. In dem Sinne, schönes Wochenende, Basti, schönen Urlaub.
Danke.
Nicky Boy, guter, obwohl du bist ja schon gestartet. Du bist ja schon wieder so fit.
Ich gehe gleich auf die Rolle, jetzt direkt. Schneid den Podcast auf der Rolle.
Kein Laufwetter oder was? Ist doch hier mega Sonnenschein.
Hier ist überhaupt kein Sonnenschein.
Achso, hier ist strahlender Sonnenschein.
Hier ist Rollenwetter.
Hier ist perfektes Marathonwetter. 14 Grad, ja. Strahlender Sonnenschein. Bisschen windig vielleicht, aber so würde man sich das wünschen für Ende April. Das wäre sensationell.
Wir waren eine Woche zu früh dran.
Oder ein Tag. Montag war wieder perfekte Bedingungen.
Ja, stimmt. Das ist echt so.
16 Grad.
Das ist echt so. Hast recht.
Egal. Deckel drauf. Euch schönes Wochenende. Wir hören uns nächste
Woche. Schönes Wochenende.
Tschö.
Tschö.
Tschüss.
Dank dir, Basti.
Gerne.